Hallo.
Guten Tag.
Willkommen zur ersten offiziellen
live gehenden Folge
von Nerdic Talking. Damals hatten wir auch noch keinen Namen, jetzt haben wir uns für einen Namen entschieden. Damit keine Missverständnisse aufkommen an der Stelle. Es ist eine Hommage an die Lieblingsband von Bastian, der auch mit diesem hervorragenden Titel um die Ecke kam.
Also zu dieser Geschichte, der Titel ist von mir, aber ich werde ab jetzt einen Counter einführen, wo ich zähle, wie oft dieser Witz gebracht wird. Und sobald wir eine zweistellige Zahl erreicht haben, sehen wir ihn als alt an.
Okay, also heute Abend darf ich ihn nicht mehr sagen, ja?
Wir sind jetzt bei 1.
Okay. Ja.
Wie man merkt, ist das jetzt alles nicht wirklich geskriptet oder vorbereitet, sondern wir haben uns ein paar Themen ausgesucht, über die wir heute beim ersten Thementag sprechen wollen. Wofür entscheiden wir uns denn? Womit fangen wir denn mal an?
Tja, aus aktuellstem Anlass, es ist ja auch erst jetzt 3 Wochen her, glaube ich, dass diese fantastische Pressekonferenz von Sony war, wo ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe, weil Herr Gräfe sagte, oh, das musst du unbedingt gucken. Es wird so die Welt verändern.
Oh. Ich sagte nur, Mittwochnacht ist PlayStation-Nacht. Also es geht ja darum, jedes Mal, das haben wir ja nur alle 6 Jahre ungefähr. Wenn man das mal zurückrechnet, 1994 kam die PlayStation 1 raus, 2000 kam die PlayStation 2 raus, dann kam 2006, beziehungsweise 2006 in Amerika, 2007 in Europa, die PlayStation 3 raus. Und jetzt wieder mal, knapp 6 Jahre später, haben wir wieder ein Event, wo eine neue Konsolengeneration veröffentlicht wird. Und deswegen war das schon ein, zumindest wenn man ein wenig nerdisch angehaucht ist, wichtiger Tag.
Also setzt du jetzt Sony-Pressekonferenzen mal auf eine Ebene mit absoluten Sonnenfinsternissen und Meteoreinschlägen oder sowas, ja? So dass alle 6 Jahre mal.
Wir sind in dieser Kategorie, okay, ja? Zumindest okay. vom Intervall.
Ja, gut.
Und die Pressekonferenz war am Mittwoch, den 20. Februar. Wir haben uns ja jetzt offiziell entschieden, der letzte Podcast zu sein, der darüber berichtet.
Richtig. Irgendjemand hatte vorher keine Zeit.
Ja, blöde Sache. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir mal zu der Pressekonferenz.
Vielleicht noch ganz kurz vorab. Also ich persönlich habe ja nichts erwartet. Und das war auch im Endeffekt genau das, was Sony nach meinem ersten Eindruck so gebracht hat, aber
du hast auch dein PlayStation 4, nein,
PlayStation 3 Fan-T-Shirt gerade an.
Man sollte vielleicht zusätzlich zu denen, die vielleicht nicht so ganz vertraut sind mit den beiden Sprechern hier, sagen, dass wir den Thorsten haben, der Team Xbox ist und der absolute Xbox-Fanboy und ich Team PlayStation bin. Das heißt, ich bin zwar ziemlich PlayStation-getrieben, aber ich akzeptiere die Xbox auch als eine unter vielen.
Gut, hast deinen Fehler eingesehen und dir kürzlich eine gekauft.
Als Reise-Xbox, richtig, ja. Fürs Hotel. Gut, PlayStation 4, Pressekonferenz.
0 Uhr.
0 Uhr startete sie. Ich habe, wie gesagt, den Stream von Game Trailers geguckt. Der startete ungefähr eine Stunde vorher, wo sie noch so ein paar Interviews geführt haben. Und auch danach noch ein bisschen Post-Coverage hatten. Aber Präsentation startet dann wirklich pünktlich um 0 Uhr. Also sie haben auch dem Moderator von Game Trailers mittendrin das Wort abgeschnitten, weil er nicht damit gerechnet hatte, dass es pünktlich startet. Und pünktlich um 0 Uhr beziehungsweise 18 Uhr, glaube ich, war es amerikanischer Zeit, startete die Pressekonferenz. Ich hatte ja vorher erwartet, dass wir lange Zeit erstmal noch was hören würden über die PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, wie erfolgreich das doch alles war. Da war ich sehr, sehr überrascht, dass sie das sehr, sehr kurz gehalten haben. Also war wirklich nur so das Wichtigste zusammengefasst, kurz über die PS Vita gesprochen und direkt damit eingestiegen, dass sie ja gesagt haben, es geht jetzt nicht mehr um die Konsole oder um das System, sondern es geht jetzt nur noch um den Spieler. Das soll sich alles um den Spieler drehen. Und das ist auch dann sehr, sehr schnell zum Punkt gekommen. Meiner Meinung nach ein bisschen zu uninspiriert. Also es war so, ja, hier ist jetzt die neue Konsole, die heißt PlayStation 4. Da vorher so viel Hype darum war, ob es jetzt Orbis heißen wird oder Omni oder was auch immer, weil die 4 ja ein Unglück. Weißt du übrigens, warum das Unglückszahl in Asien ist?
4 auch genauso ähnlich ausgesprochen wird wie Tod.
Richtig. Ne? Ja. Heißt fast genauso wie Tod. Oder hört sich fast genauso an wie tot, deswegen wollten sie es nicht machen. Ich finde es ja trotzdem immerhin eine ziemliche Ironie, dass sie lange Zeit überlegt haben, sie nicht so zu nennen. Und dann entschieden haben, sie im Jahr 2013 rauszubringen.
Schauen wir mal, ob es wirklich dieses Jahr noch rauskommt.
Ja, zumindest in Amerika. Auf jeden Fall.
Ich fand auch, dass es sehr abrupt losging. Ich hatte noch Stream-Probleme. Und hatte gerade einen Abbruch gehabt, weil wir haben ja im Hotel jeder für sich geguckt. Und ja, wie gesagt, plötzlich brach es bei mir ab. Ich bin da aufgestanden, habe da irgendwie am Laptop rumgefrickelt und plötzlich war der Stream wieder da. Und es war ein Logo PlayStation 4. Ich denke nur so, toll, den wichtigsten Moment habe ich jetzt verpasst. Aber auch im Replay nachher war es wirklich,
es war sehr wirklich unspektakulär. So,
zack, so, ach ja, übrigens hier.
Sie heißt PlayStation 4. Also da, wie gesagt, vorher so diese Rumors waren und da man nicht sicher war, wie es heißt, war es sehr überraschend, dass es so schnell kam. Auf jeden Fall, dann haben sie einiges, wie gesagt, dazu gesagt, dass es sich um den Player dreht und nicht um die Konsole an sich. Und dann kam Mark Cerny auf die Bühne, der ja so früher für Spiele bekannt war wie Earthworm Jim und unter anderem auch, was viele nicht wissen, er so bei vielen First-Party-Titeln so beraten hat oder beratend tätig war. Er war unter anderem zum Beispiel auch bei der Uncharted-Serie als Berater im Hintergrund tätig. Also immer schon mit PlayStation verwoben gewesen von der Entwicklung her.
Das steht alles auf Wikipedia, oder woher weißt du das?
Das liegt daran, dass ich viele Gaming-Seiten lese und mich viel, viel beschäftige mit den Dingen. Ich werde dir irgendwann mal erklären, wie menschliches Wissen sich aufbaut. auf jeden Fall hat es der Mark Cerny dann, der ist jetzt der Lead System Architect.
Man muss dazu sagen, er liest es wirklich nicht ab.
Also, nee, das ist wirklich
freigesprochen. Ich bin auch gerade hier.
Also er ist der Lead System Architect und ist halt zuständig für alles, was die Hardware angeht und auch die Development Kits und sowas. Ist er halt der erste Ansprechpartner und Berater für die Entwickler. Und er hat halt das ziemlich vom technischen Aspekt her durchleuchtet. Er hat gesagt, dass sie jetzt, was für ein Prozessor drin sein wird, beziehungsweise was für eine Architektur von Prozessor, wie viel Arbeitsspeicher drin sein wird, ein paar harte Fakten in Form von wie viel Teraflops da berechnet werden können. Und hat den Controller vorgestellt. Das war ja vorher schon so ziemlich klar, weil es gab ja die geleakten Bilder von dem Controller, dass der wahrscheinlich vorgestellt werden wird. Nachdem man den Controller vorgestellt hat, was jetzt auch nicht, für mich ein bisschen undurchsichtig war von der Controller-Vorstellung. Ja, es war schön, den Controller zu sehen, aber dann hieß es ja hier, er hat jetzt ein Touchpad.
Also und er leuchtet blau.
Nein, er hat ein Touchpad, also kein Touchscreen, sondern wirklich nur so ein Pad, auf dem man mit zwei Fingern Bewegungen durchführen kann. Und aber nicht wirklich gezeigt, wofür das jetzt da ist. Und dann hat er den Share-Button gezeigt. Okay, da kam dann nachher in der Präsentation noch einiges zu. Aber auch dieses, wie gerade schon gesagt, er leuchtet blau, dieses Licht hinten.
Was macht das?
Das hat halt so eine Funktion, dass es A, die Spieler voneinander trennt. Das ist halt der blaue Spieler, der grüne Spieler, der rote Spieler, was auch immer. Man sieht also an der Farbe jetzt nicht mehr. Früher war es ja so, man hatte vier kleine Lämpchen und hat dann diesen Lämpchen erkannt, wer der Spieler ist. Jetzt hat man unterschiedliche Farben,
die das Ganze voneinander trennen. Also kurz das Rambo-Zitat, was jetzt unausweichlich ist zu bringen.
Was tut es?
Es leuchtet blau.
Ja. Einmal das. Dann hat es die Möglichkeit, was aber auch ziemlich sinnfrei ist, die Farbe zu wechseln, während man spielt. Es ist zum Beispiel...
Nein!
Es kann so sein, dass es grün zum Beispiel leuchtet, während du volle Lebensenergie hast. Und sobald du dann nur noch 10% Lebensenergie hast oder sowas, leuchtet es rot. Ist aber an sich gar nicht so schlecht. Das Blöde ist nur, du siehst die Lampe ja gar nicht, weil die hinten dran ist.
Also dann sehen wenigstens die dir zugucken.
Ja, richtig.
Gleich kratzt er ab.
Also man sieht vielleicht so, wenn der Raum dunkel ist, dann strahlt das halt vielleicht so ein bisschen. Und man sieht, dass das in die Richtung strahlt, diese Farbe. Aber man selbst sieht es nicht so wirklich gut. Mhm. Und die letzte Funktion davon ist noch, das gilt jetzt so eine neue Kamera mit zwei Objektiven, die mit da dran ist, die halt räumliche Tiefe messen kann. Und
irgendwo habe ich das schon mal gehört.
Die dient halt dazu, die Spieler voneinander zu trennen und zu ermitteln, wo jemand im Raum sitzt. Was ich da ganz cool finde, die Idee. Ich meine, gut, ich würde jetzt nicht so viel Geld investieren, um diese Fähigkeit zu haben. Aber was ich ganz cool finde, es soll dazu zum Beispiel genutzt werden, dass wenn du irgendein Multiplayer-Spiel spielst, zu viert oder sowas zum Beispiel, dass dann automatisch die Figuren auf dem oder die Personen auf dem Bildschirm sich so anordnen, wie die Leute auch im Raum sitzen. Dass zum Beispiel,
oder wenn man Splitscreen spielt, dass dann links, rechts nicht Spieler 1, Spieler 2 immer zwingend sein muss, sondern dass man auf der Seite des Bildschirms wirklich ist, wo man auch sitzt.
Genau, er erkennt automatisch, wo man sitzt und passt dementsprechend den Bildschirm an. Ja, ganz nett, aber dafür lohnt sich das nicht. Ich denke mal, die werden eher noch weitere Sachen damit geplant haben, das wissen wir doch nicht. Also der, aber dafür ist auch sehr, sehr wenig erzählt worden. Es war in der Präsentation, wurde einfach nur gesagt, hier, da, blaues Licht, damit kann man Spieler voneinander trennen, das war's.
Genau, aber jetzt bist du ja schon beim Controller. Wir waren ja, bei der Hardware bist du jetzt relativ schnell.
Ja, das war ja nicht, wir sind so ein bisschen abgedriftet, ne? So, ja.
Also im Endeffekt haben sie die Hardware vorgestellt, auch sehr detailliert, für meinen Geschmack, der ich ja auch andere Pressekonferenzen gerne geschaut habe.
Nicht nur Team immer. Xbox, sondern auch Team Apple, ja.
Ist das halt schon etwas, was aber auch bei Apple im Moment so ein bisschen Einzug hält, dass man halt so ein bisschen da manchmal zu viele Fakten bringt, alles ein bisschen zu technisch, weil eigentlich interessiert es einen ja nicht und schon gar nicht bei einer Spielekonsole. Weil was ich persönlich von einer Spielekonsole erwarte, ist, ich tue ein Spiel rein und ich kann spielen. Das drumherum, klar, mich persönlich als Nerd interessiert das vielleicht dann doch, was hat das Ding für eine Hardware, wie viel Teraflops kann die Grafikkarte und so ein Bla, aber das interessiert natürlich den geneigten Otto-Normalspieler jetzt nicht unbedingt.
Ja, das Interessante ist vor allen Dingen, ich fand, dass das hat so ein bisschen gebrochen mit es steht der Spieler im Hintergrund oder im Vordergrund, Entschuldigung, steht der Spieler im Fokus und nicht das System. Und direkt als nächstes, nachdem das aufgebaut wurde, wurde dann erstmal 20 Minuten über das System gesprochen. Das war halt so ein bisschen Bruch mit dem, was wir am Anfang gesagt haben.
Ja.
Und es war meiner Meinung nach zu uneinheitlich. Also sie haben gesagt, es ist eine x86-Architektur, da haben natürlich erstmal...
Ja, biggest news eigentlich an der Stelle, ne?
Ja, da haben erstmal alle gejubelt von den Entwicklern. Okay, sie wussten es vorher schon, aber als das rauskam, denke ich mal, werden sie alle gejubelt haben, weil der Cell-Prozessor ja schon so eine kleine Diva war von der Programmierung her. Und x86-Architektur, 8 GB RAM, was da das einzig Interessante war, beziehungsweise das Überraschende...
Erstmal hieß es ja vorher gerumort wieder, das Ding wird 2 oder 4 GB haben. Ich glaube 4 GB.
Ja, weißt du auch, ne? Den Grund dahinter? Oder warum sie das gerumort haben? Der Grund dahinter war... Ja,
weil es DDR5-Speicher sein
wird. Genau, weil sie schon wussten, dass es DDR5-Speicher sein wird und der so dermaßen teuer ist derzeit noch und man den auch dort jetzt nur mit 512 512 Megabyte Riegeln verbauen kann. Deswegen haben sie gesagt, wird es das nicht lohnen. Also wir wollen ja nicht schon wieder so ein Fiasko haben, das bei jeder Konsole draufzahlen. Deswegen wird es wahrscheinlich nur 4 GB sein. Deswegen war das Überraschende, dass sie A, bei DDR5 geblieben sind und B, dann aber trotzdem wirklich die 8 GB bringen. Weil das wirklich schon einen großen, also es macht einen großen Unterschied, weil der wirklich extrem schnell ist, genau. Der Speicher.
Da fiel halt auf, dass er das schon so, er hat es ja auch so, und ich habe die Freude, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass. Ne? Mhm. Das war ja schon auch so eigentlich... Mit das Highlight von den Specs an der Stelle.
Ja, besonders halt, wie gesagt, das ist DDR5.
Ja, genau.
Weil der echt extrem schnell ist und deutlich schneller als DDR3.
Den Speicher teilen sich dann CPU und die On-Die-GPU, richtig?
Genau, die können beide drauf zugreifen. Bei der PlayStation 3 war es ja noch so, dass man 256 Megabyte jeweils hatte. Also einmal 256 Megabyte für die Grafikkarte, einmal 256 für den Prozessor. Und jetzt ist es halt so, dass beide zusammen drauf zugreifen können. Mhm. Und es ist, es gibt zwar noch so zusätzlich einen kleinen Chip, aber der hat relativ wenig damit zu tun. Den ich aber allerdings auch für eine sehr, sehr gute Ergänzung halte. Es ist ein kleiner, wahrscheinlich auf ARM beruhender Chip, der sich um alles Mögliche kümmert, was Downloads angeht und Hintergrundgeschichten, der auch im Standby weiter noch Downloads bearbeiten kann, aber halt Low Voltage operiert und damit im Standby Downloads ausführen kann und im Hintergrund Sachen runterladen kann, die man nicht während des Spielens runterladen will. Aber auch gleichzeitig während man spielt, kann er trotzdem runterladen, ohne dass der Hauptprozessor belastet wird oder irgendwelche Probleme hat. Also dieser Chip ist wirklich eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Addition gewesen zum Gesamtsystem.
Diese x86-Architektur, sollen wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, was der Vorteil davon ist und was das überhaupt bedeutet, oder hören uns eh wohl nur Leute, die das auch schon wissen? Ich glaube, könnten da ruhig noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist ja letztendlich auch etwas, was da vielleicht sogar ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ja, also im Endeffekt x86-Architektur ist halt das, was jeder mittlerweile dann auch, wenn er ein Apple vor sich stehen hat, quasi der ganz normale Standard-PC an der Stelle, funktioniert nach dem Prinzip. Und der große Vorteil ist halt einfach nur, dass die ganzen, erstmal die Art und Weise, wie ich so ein Ding programmiere, natürlich quasi gleich bleibt, wenn ich jetzt ein PC-Spiel programmiere oder wenn ich das dann für die PlayStation 4 mache. Während vorher, wir hatten ja dieses Monster, diesen Cell-Prozessor, der halt einfach sehr, sehr viele Kerne hatte und dadurch sehr stark parallel programmiert werden musste. Das hatte dann manchmal vielleicht die Herausforderung, ich habe jetzt eine KI, die muss halt irgendwo laufen, und da musste ich mich aber selber drum kümmern, auf welchem der Cores läuft jetzt diese KI an der Stelle. Also das, was man jetzt normalerweise denkt, macht alles das System von alleine, wenn es da irgendwas rechnen muss, das funktioniert da eben nicht, weil man musste sich selber als Entwickler drum kümmern, das auf diese verschiedenen Kerne zu verteilen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass gerade am Anfang von der Konsole es da das ein oder andere Problemchen mal gab mit Spielen, die dann extrem spät rausgekommen sind, erst weil sie halt so Probleme hatten. Oder ich glaube auch die Unreal Engine hat lange gebraucht, bis die halt wirklich auf der PlayStation anständig lief, ne?
Ja, man hat das vor allen Dingen dann, also wo man das richtig gemerkt hat, ist, wenn man so diesen Vergleich gezogen hat zwischen Third-Party-Titel und First-Party-Titel. Man hat halt so gemerkt, die First-Party-Titel, die waren immer grandios von der Grafikleistung, wenn man sich alleine das Uncharted anguckt. Das hat ja schon 2007, also zum Start der PlayStation, richtig grandios ausgesehen. Und viele andere Spiele, da hatte man so das Gefühl, die Entwickler haben das für Xbox und für PC entwickelt, weil die Architektur da ziemlich ähnlich war. Und als sie dann fertig waren, haben sie gesagt, so, verdammt, jetzt müssen wir das noch irgendwie für die PlayStation anpassen. Und dann haben sie es so angepasst, dass es Hauptsache, es lief irgendwie. Und haben aber nicht versucht, die Hardware so gut wie möglich auszureizen, sondern einfach nur, komm, Hauptsache, es läuft und wir kriegen es darüber portiert. Weil es wirklich halt sehr, sehr schwer zu programmieren war, beziehungsweise sehr, sehr viel Anpassung auf die Architektur erforderte. Es war extrem leistungsfähig, aber halt, die Architektur war sehr, sehr, sehr schwer zu lernen und man hat halt nicht so diesen, es sah dann vielleicht nochmal 10% besser aus, aber dieser Aufwand, dieses ganze Programmieren zu lernen, dieses ganze Know-how aufzubauen, wie man den Cell jetzt programmiert, dass das denn nur für eine Plattform gilt, war halt meistens nicht wert, es so stark zu lernen, dass man komplett darauf optimiert. Deswegen sahen halt auch schon immer Xbox und PlayStation-Titel, beziehungsweise am Anfang auch PC-Titel dann noch, relativ gleich aus. Da hatte der eine mal hier ein bisschen Vorteil gehabt, der andere mal hier ein bisschen Vorteil. Aber in der Regel waren die immer gleichwertig, während die PlayStation 3-Exklusivtitel von den Entwicklern, die wirklich ja hardcore in der Zellprozessor-Programmierung drin waren, sahen dann halt meistens schon immer einen Tacken besser aus oder einen Tacken detaillierter. Aber es war halt, wenn es nur diese Welt geben würde, wenn es nur Sony geben würde als Konsolenhersteller da draußen, dann wäre es nicht schlecht gewesen und gut gewesen. Aber so in einem Markt zu konkurrieren, wo alle anderen auf andere Technik setzen, ist halt ein Alleingang gewesen, der sich im Nachhinein nicht rentiert hat, beziehungsweise eher sehr schlecht war.
Dazu kam natürlich auch noch, dass das Ding von Sony selbst entwickelt wurde und natürlich auch erstmal noch Entwicklungskosten am Anfang.
Das finde ich allerdings auch ganz interessant bei dem aktuellen AMD-CPU, bei der aktuellen AMD-APU ist es ja. Ist ja keine APU, weil es Grafik und normaler Prozessor zusammen ist. Es gab letztens ein Interview mit einem von AMD, der halt auch für die Systemarchitektur zuständig ist. Der aktuelle PlayStation, also für die PlayStation 4, basiert ja auf der Jaguar-Architektur. Vorher gab es die Bobcat-Architektur bei AMD und ich glaube jetzt die Jaguar sind 28 Nanometer oder so. Und was ich da sehr interessant fand, war, AMD hatte die Jaguar-Architektur noch gar nicht bekannt gegeben, weswegen auch einen Tag, nachdem die PlayStation 4 bekannt gegeben wurde, von AMD so ein Paper rausgegangen ist, sagt, ja, wir haben übrigens eine neue Architektur. Und das Zweite ist, ja, die Basis dieser Jaguar-Architektur ist von AMD, aber Sony hat selbst noch einiges dazu entwickelt und einiges optimiert und einiges verbessert, weswegen auch AMD gesagt hat, die aktuellen AMD-Jaguar-CPUs, die jetzt auch bald rauskommen, sind nicht so leistungsfähig wie das Ding, was Sony verbaut hat, weil Sony halt noch sehr, sehr viel Eigenentwicklung mit reingesteckt hat. Aber die Basis ist ein x86 AMD-CPU und die halt noch mal stark modifiziert wurde. Und das ist auch noch einer der Punkte, die ich sagen wollte zu der Vorstellung der Hardware auf dem, von Mark Cerny. Ich habe es nicht ganz verstanden, dass er sehr, sehr vage geblieben ist, wie zum Beispiel x86-Architektur. Das sagt jetzt, okay, ich weiß jetzt, was für eine Architektur es hat, aber ich habe keine Ahnung, wie leistungsfähig der Prozessor ist. Auch wenn mir jemand sagt, das ist ein 8-Kern-Prozessor, heißt das jetzt immer noch nicht, dass das ein super leistungsfähiger Prozessor ist. Arbeitsspeicher sind sie ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Grafikkarte haben sie dann wieder so gesehen komplett vernachlässigt, bis auf dass sie dann eine Teraflop-Zahl genannt haben. Jeder, der jetzt sich mal privat irgendwie damit auseinandergesetzt hat, einen neuen Rechner zu kaufen oder sowas, oder den Standard-User, sagen wir es jetzt mal so, Nerds wissen noch ein bisschen mehr, aber der Standard-User, der wird mit einer Teraflop-Zahl nicht viel anfangen können. In der Regel wissen die Leute, wie viel Gigahertz ihr Rechner hat. Die Leute wissen, wie viel Kerne ihr Rechner hat. So, über eine Gigahertz-Zahl wird zum Beispiel nichts gesagt oder überhaupt nichts irgendwie mal genannt. Wir wissen 8 Kern x86. Ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass es wohl irgendwo so zwischen 1,6 und 2 Gigahertz sein sollen pro Prozessor. Aber wurde darüber nichts gesagt. Das heißt, sie sind einerseits sehr, sehr technisch geworden mit irgendeiner Teraflop-Zahl, die aber womit, ich sag mal, 60% des Publikums, für die es von Interesse ist, nichts anfangen kann. Und andererseits sehr, sehr vage geblieben mit x86 und einfach nur, es ist eine Festplatte drin.
Ja, aber was ist genau, da für eine riesige Festplatte.
Richtig,
eine enorme Festplatte,
hieß es, glaube ich. Wird es nachher eine SSD sein? Wenn sie so enorm ist, glaube ich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Ich rechne mal eher damit so 500 GB oder 1 Terabyte, wobei das heute auch nicht mehr riesig ist, aber Standard-HDD. Aber, was ich jetzt auch schon gelesen habe, was mir so ein bisschen Hoffnung bereitet, ist, dass sie, ähnlich wie es bei der PlayStation 3 schon war, den Tausch da sehr, sehr simpel gestalten. Bei der PlayStation 3 war es ja wirklich so, alte Festplatte raus, neue Festplatte rein, läuft. Und jetzt soll es da wohl auch wieder ähnlich sein, dass man sich einfach so eine 2,5 Zoll Festplatte kaufen kann.
Okay, fassen wir einfach die Hardware mal zusammen. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt nicht die Hardware als sich, sondern die Präsentation der Hardware. Also das war, eigentlich ein Block, den man sich hätte schenken können. Vor allen Dingen, wenn es eben, wie du vorher gesagt hattest, hieß, es geht nicht ums System, es geht nicht um die Plattform, es geht um den Spieler.
Ja, es brach so ein bisschen, wie gesagt, mit diesem Credo. Genau. Und es war halt, ja, sie hätten die Informationen anders aufbauen sollen. Also es war wirklich einerseits tief, andererseits flach.
Allerdings ging es auch nicht so lange, wie wir gerade drüber diskutieren schon.
Nee, das so lange ging es.
Nee. War halt auch.
Wir nehmen es ein bisschen mehr auseinander, als es lang war. Ja, das stimmt
schon. Ging eigentlich auch schon.
Dann kam ja danach, nachdem sie damit fertig waren, ist dann nochmal der Dave Perry
auf die Bühne. Vorher kam ja noch, du hast ja gerade den Stream-Button schon mal kurz angedeutet gehabt, als du die Hardware so sehr schnell
den Share-Button
hattest.
Den Controller hatte ich, du hast Stream gesagt.
Okay.
Den Controller hatte ich sehr schnell reingebracht und die Hardware
abgefrühstückt. Genau, dann waren wir beim Controller und da habe ich dann nochmal zurückgerudert, aber jetzt sind wir beim Controller angekommen. Also halten wir nochmal da fest, was du schon gesagt hast, er leuchtet blau.
Richtig.
Über die Einsatzmöglichkeiten werden wir uns noch, da müssen wir uns noch überraschen lassen, was man damit machen kann, außer dass er blau leuchtet. Aber auch als Alleinstellungsmerkmal schon mal, der Controller leuchtet blau, fände ich es nicht schlecht. So, dann hat das Ding einen Share-Button und eben dieses ominöse Touchpad, wo ich schon mal hier an der Stelle vorwegnehmen möchte. Man hat nie in dieser ganzen Präsentation gesehen, was man mit diesem Touchpad machen kann.
Richtig, man wusste nicht wofür, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man sowas gebrauchen kann, wie wenn man auf einer Karte zoomen will oder so. Dafür sowas ist das vielleicht ganz nett. Oder diese typischen Quicktime-Events werden wahrscheinlich dann, da muss man von links nach rechts streichen oder sowas. Mhm. Und für sowas kann ich es mir halt vorstellen. Aber wofür dann genau? Oder das so, um mal in Fable-Sprache dann zu sprechen, wie jetzt zum Beispiel der Fable, der Peter Molyneux das hier umgesetzt hat, dass du vielleicht in einem RPG oder in irgendwas, was so magischem, mystischem, so Symbole da kurz zeichnen musst, um da einen Zauberspruch zu sprechen oder sowas. Einfach nur so eine Linie oder so.
Aber im Prinzip wieder etwas, was zwischen mich und meinen Controller kommt.
Es ist, ich würde nicht sagen, zwischen mich und dem Controller. Es ist eine Addition dazu. Es ist, wir haben jetzt schon so viele Knöpfe und jetzt ist halt noch ein Touchpad dazugekommen.
Okay.
Also was aber viele Leute nicht angesprochen haben, was ich interessant finde, es ist nicht unbedingt abgekupfert, aber es ist mit reingebracht worden. Xbox hat ja schon lange bei den Schultertasten diese leicht abgeschrägte, abgerundete Form, wo sich ja PlayStation immer gegen gewehrt hat. Und wo es bei PlayStation immer diese harten Kanten überall gab. Der neue Controller, wenn man genauer hingeguckt hat, hat sich so ein bisschen, was die Schulterbuttons angeht und ähnliches, dem Xbox-Controller genähert. Und das Touchpad, wie gesagt, das wird halt Zusatzfunktionen bringen. Was wir noch geändert haben, ist sind die Analog-Sticks. Die waren ja vorher immer so wie so ein Pilz geformt, sage ich jetzt mal oben drauf. Und jetzt mittlerweile haben die halt so eine Abrisskante am Rand, beziehungsweise sind in der Mitte etwas vertieft und haben etwas höheren Rand, dass man nicht mehr so leicht runterrutscht von den Analog-Sticks. Ja, der Share-Button ist hinzugekommen. Ansonsten aber klassisches PlayStation-Design mit Dreieck, Viereck, Kreis, X und alles altbekannt. Das Einzige, was sie noch zum Controller gesagt haben, was mich auch wieder interessiert hat, aber da sind sie auch wieder sehr vage geblieben, sie haben gesagt, sie hätten die Rumble-Funktion verbessert, haben sie aber auch einfach so gesagt, Rumble-Funktion ist verbessert. Was heißt das jetzt? Vibriert das härter? Vibriert das?
Gut, sie mussten irgendwas zur Rumble-Funktion sagen, weil, sie haben halt eine Rumble-Funktion.
Ja,
das war ja bei PlayStation nicht immer so.
Ja, bei der PlayStation 3, die ersten Controller, die mit ausgeliefert wurden, hatten keine Rumble-Funktion. Der DualShock 3, beziehungsweise damals hieß ja dann noch Six Axis Controller, wird er danach erst zum DualShock 3. Jetzt der DualShock 4 hat automatisch schon Rumble mit drin. Und was sie noch gesagt haben, was sehr, sehr vage war, ist, dass sie gesagt haben, die Lag-Zeiten vom Controller wurden reduziert.
Ja gut, aber das reicht ja eigentlich auch. Also die hätten jetzt ja wieder, ich meine, die alten Controller waren halt einfach nur Bluetooth-Standard, hätten sie jetzt ja irgendwelche komischen jetzt ist es nach Bluetooth-Standard so, dann ist es nach Bluetooth-Standard so, das und das Profil und deswegen ist es noch schneller. Das interessiert kein Schwein. Also ich finde einfach die Aussage, so, die Latenzzeiten sind reduziert, Controller-Lag ist reduziert, finde ich gut, reicht mir.
Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass es wieder integrierte Akkus sind, die wieder über USB oder Mini-USB dann geladen werden an der Konsole. Es gibt ja andere Konsolen. Ich habe mir letztens eine Reisekonsole gekauft. Da ist am Anfang noch, sind da Batterien mit drin, die man immer austauschen müsste. Und da muss man sich erst noch ein Battery-Pack für 30 Euro dazu kaufen, oder für 20 Euro dazu kaufen. Finde ich schon sehr fortschrittlich, da direkt einen Akku mit reinzubringen.
Ja. Wenn man denn dann
Also es ist
Ich habe mal so ein Reise, also dieses Play and Charge Kit, das dürfte bei einem Controller schon dabei sein, vielleicht, ja, da hast du recht.
Ja, also da ist auf Batterien jetzt heute noch wir sind im Jahr 2013, da auf Batterien zu setzen, ist ein bisschen altertümlich vielleicht.
Ja.
Auf jeden Fall, wie gesagt, Controller war gut, nichts Besonderes, ganz gut, aber ist jetzt nichts, was heraussticht und was ein tolles Alleinstellungsmerkmal ist. Der Controller ist die nächste Evolutionsstufe, ich nenne es mal so. Also er war bisher ganz gut, ist jetzt vielleicht nochmal ein Ticken besser geworden. Neue Funktionen dazu, rundum. Also beim Controller würde ich sagen, haben sie nichts falsch gemacht und es ist genauso, wie es sein soll. Einfach die nächste Evolutionsstufe.
Genau, aber es gibt einen Share-Button.
Richtig,
der Share-Button. Und was macht denn der Share-Button? Also ich hoffe, er shared nicht. Einfach nur.
Der Share-Button ist dazu da. Wenn ich jetzt zum Beispiel spiele und ich habe, sagen wir, ich spiele mal FIFA und ich habe jetzt gerade ein grandioses Solo hingelegt und ein grandioses Tor geschossen. Und ich sage, oh, das würde ich unheimlich gerne hier, ich möchte ein bisschen angeben, ich möchte das unbedingt meinen Freunden zeigen. Dann kann ich diesen Share-Button drücken. Und ich habe dann friert das Bild, sage ich jetzt mal, oben ein. Und ich habe darunter so ein so ein Videostreifen, nenne ich es jetzt mal, wo ich sehe, was ich so zuletzt gespielt habe. Und da kann ich dann mit rudimentären Schnittfunktionen, nennen wir sie mal so, sagen, okay, so jetzt die letzten 15 Sekunden oder die letzte Minute, die ich gespielt habe, möchte ich jetzt mal hochladen und meinen Freunden zeigen. Einmal habe ich darüber die Option, dass ich halt sagen kann, so jetzt nehme ich diesen Videoschnipsel, lade das hoch. Auch wieder sehr gut. Die PlayStation hat eine eigene Einheit integriert, die sich nur um Video-Enkodierung bemüht und das dann hochlädt. Also ohne, dass ich kann ganz normal weiter spielen, ohne dass ich mich da irgendwie drum kümmern muss. Das wird alles, passiert alles im Hintergrund.
Wurde da auf den Codec eingegangen? Ist das einfach nur ein H.264 oder haben Sie
auf
da
den Codec wurde nicht eingegangen. Sie haben nur gesagt, dass es das halt automatisch, okay, also dass es da nur zum Encodieren, was im Hintergrund eine eigene Einheit gibt. Aber wie das jetzt codiert wird, haben Sie nicht gesagt.
Und auch nicht, wo es eigentlich hingeht oder sowas, ne? Weil, also, weil wenn es jetzt halt H.264, sprich MPEG-4 einfach nur ist, kannst du es natürlich auch mit allem und jedem quasi teilen. Weil das ist ja dann ein offener Standard und kann ja jeder in seinen Geräten entsprechend drin haben. Während hingegen, wenn es jetzt natürlich ein proprietäres PlayStation-Format wäre und ich kann es dann halt nur, es gibt ja im Moment auf der Xbox unter Halo gibt es halt auch schon so ein Videostudio, nenne ich es mal, wo du halt auch noch darüber hinaus nicht nur die letzten paar Minuten quasi hochladen kannst, sondern du nimmst quasi, das wird immer, aber nicht einfach nur das Bild aufgenommen, sondern das Spiel wird aufgezeichnet. Und du kannst dich nachher mit der Kamera sogar frei in dem Level da wieder bewegen und das quasi filmen und das dann auf so einer eigenen Plattform sharen. Und da weiß ich jetzt nämlich eben gerade nicht, inwieweit man da drankommt, außer eben jetzt über dieses, ich kann es halt im Kino innerhalb von PlayStation, von Halo mir anschauen, oder ich kann es dann vielleicht über eine Bungie-Webseite mir noch anschauen, wobei Bungie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, über eine irgendeine Webseite anschauen. Aber wenn es jetzt halt wieder so was PlayStation-Eigenes ist und ich kann dann halt nur auf einer anderen PlayStation das gucken, dann ist es halt relativ witzlos.
Nee, also das ist auf jeden Fall nicht. Das ist nichts PlayStation-Eigenes, weil sie haben schon gesagt, es gibt ja nicht nur diese Funktion, sondern es gibt ja auch die Funktion, was genauso encodiert wird, dass ich mein Spiel streamen kann. Dass ich sagen kann, share so, und dass die Leute, die in meinem freigegebenen Kreis sind oder wie auch immer, können mir jetzt beim Spielen zugucken. Das heißt, ich drücke da drauf und wie man das jetzt schon von den ganzen Twitch-TV oder von den ganzen Streaming-Diensten kennt, wird das da live gestreamt und Leute können mir beim Spielen zugucken. Was da aber gesagt wurde, ist, dass das nicht nur an andere Playstations geht, sondern dass zum Beispiel ich das auch streamen kann und du könntest dir das unterwegs auf dem iPhone angucken oder unterwegs auf dem iPad.
Aber das war über Twitch-TV dann, oder nicht?
Nein. Du streamst das direkt von deiner Playstation und hast dann, so wie ich das verstanden habe, mehrere Optionen, wohin du das streamen willst.
Okay.
Und das ist dann halt, du streamst das und das kann Leute auf dem iPad sich angucken oder wie auch immer. Und natürlich die beste Option, worüber du dich sehr freust.
Das ist die zweitbeste Option, die beste habe ich danach.
Nee, die beste Option, nennen wir es so. Wo ich weiß, dass du dich schon sehr, sehr drüber freust, wenn du demnächst bei irgendeinem Spiel mal hängst und überlegst, ach, ich komme hier nicht weiter, das ist so anstrengend und ich sterbe schon wieder immer. Dass du dann sagen kannst, Bastian, hilf mir doch mal kurz. Und dann kann ich von mir zu Hause an meiner PlayStation sitzend deinen Controller übernehmen und für dich an der Stelle in deinem Spiel weiterspielen und einfach sagen, so, jetzt hier bis dahin, okay, jetzt lasse ich dich mal wieder ein bisschen alleine weiterprobieren, ob du von hier an weiterkommst, und übergib dir wieder den Controller. Auch eine grandiose Funktion, gerade für die skilltechnisch nicht Gesegneten.
Nein, es ist ja auch vielleicht eher, um Mama und Papa da mal noch supporten zu können, wenn die immer wieder was spielen.
Ja, oder
ich wie glaube, auch immer, genau. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature und ist ja was man vom Rechner her schon lange kennt, dass man da halt remote jemanden unterstützen kann, da jetzt auch.
Genau.
In dem Zusammenhang wurde auch noch erwähnt, dass du quasi, wenn du es denn dann freischaltest, nicht nur von anderen Leuten eingeladen werden kannst, um dem dann da zu helfen, sondern auch die Chance hast, zu sehen, okay, wer von meinen Kumpels ist gerade online, was spielen die gerade, und dann einfach bei dem ins Spiel reinhüpfen kannst. Und das ist halt eben auch eine ziemlich gute Option für mich, weil ich höre abends immer noch mal irgendwelche Hörspiele zum Einschlafen oder sowas. Und jetzt für die Zukunft könnte ich mir dann gut vorstellen, ich springe halt einfach bei Bastian rein, wenn er gerade irgendein Adventure spielt. Er neigt ja dazu, sich jeden verkackten Dialog in diesem Spiel anzuhören und durchzulesen. Und ich glaube, langweiliger als Bastian eine halbe Stunde beim Mass Effect spielen zuzugucken, geht gar nicht. Und ich werde dann ruckzuck im Land der Träume sein.
Ich versuche ja, das Spiel immer als Gesamtes zu
erleben. Ja.
Und ich versuche ja, das, was mir erzählt werden soll, an Story auch mitzubekommen.
Ja gut, aber wie gesagt, wenn es dann halt eben der Stalker ist, der in Diablo 3 durchs Dorf läuft und sich an jedem Gespräch vorsichtig irgendwie daneben stellt und dann so da so steht und immer einen Schritt näher kommt und dann halt sich anhört, was sie sich denn gerade zu sagen haben, die zwei.
Dafür weiß ich jetzt, dass in Tristram die Bürger dem Bürgermeister nicht wirklich trauen, was nicht so viele Diablo 3-Spieler wissen.
Gut. Und Ich konnte gerade, als du mir das gesagt hast, förmlich spüren, wie irgendeine wichtige Information mein Gehirn verlassen hat. Vielen Dank dafür, ja? Okay, also Streaming über den ominösen Share-Button, schon eine coole Sache auf jeden Fall.
Und das ist auch der Grund, weswegen wir ja damals Gaikai aufgekauft haben.
Ach, es war jetzt das ja nur das Thema rausstreamen erstmal. Das
ist genau, wir haben ja auch reinstreamen.
Wir haben ja auch reinstreamen, genau, was haben wir denn da?
Das ist Gaikai-Technik. Erstmal ganz kurz dazu, es gibt, Gaikai ist vorher so ein Streaming-Anbieter gewesen, wo man Spiele zu sich nach Hause streamen kann, dass man halt nicht mehr so den ultrastarken Rechner brauchte, sondern man konnte mit einem ganz normalen Standardrechner sich einfach nur das Bild und den Ton streamen lassen, der auf dem Server berechnet wurde. Und man selbst hat so gesehen nur den Input geliefert. Das ist von Dave Perry entwickelt worden, dieses System, beziehungsweise der ist halt der CEO gewesen, der das Ganze entwickelt hat. Und also nicht entwickelt, sondern geleitet hat. Und dann hat PlayStation irgendwann gesagt, so, wir kaufen das jetzt auf, hat diese Gaikai-Technologie komplett gekauft und das jetzt in ihr System integriert. Und zwar ist das, gibt es da mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Einmal ist die PlayStation 4 nicht wirklich backwards compatible. Das heißt, wir können nicht PlayStation 3, PlayStation 1, PlayStation 2 Spiele drauf spielen.
Weil keine Zellarchitektur mehr.
Richtig. Ne? Genau. Und da ist dann geplant, dass, also es wird nicht direkt zum Launch dabei sein, sondern wahrscheinlich ein halbes Jahr später oder vielleicht ein Jahr später. Aber da ist es dann geplant, dass man die PlayStation 3 Spiele per Streaming spielen kann. Das heißt, man muss die Disc nicht mehr einlegen, sondern kann es online streamen. Und weiterer Anwendungsfall ist, dass wenn ich es wird so sein, dass ich im PlayStation Store jedes Spiel, was im Handel erscheint, natürlich weiterhin im Retail kann ich das in einem Laden kaufen, die Disc, aber ich kann es halt auch komplett runterladen und auf meiner PlayStation speichern und online kaufen. Da ich aber vielleicht vorher testen möchte, wie das Spiel so ist, kann ich mit dieser Gaikai-Technologie sagen, so, ich möchte jetzt hier direkt in das Spiel reingucken. Ich muss nicht erst irgendwas runterladen. Ich muss nicht erst, was weiß ich, auf 5 GB Download von einer Demo warten, die dann auch abgespeckt ist, sondern ich kann direkt mitten ins Spiel einsteigen, was weiß ich, die erste Stunde oder sowas mir mal angucken, direkt spielen und dann irgendwann sagen, so, komm, kauf's, ich möchte es kaufen. Kann dann direkt aber auch weiterspielen, während er im Hintergrund das Spiel auf meine Festplatte runterlädt. Auch eine grandiose Technik. Oder dritter Anwendungsfall noch, wie Thorsten gerade schon sagte, ich sehe, was meine Freunde gerade online spielen. Und sagen wir jetzt mal, der Thorsten hat sich irgendein neues Spiel gekauft und ich weiß noch nicht so recht, ob ich es mir kaufen soll oder nicht. Thorsten drückt auf den Share-Button, ich kann mir das Spiel bei ihm angucken, kann halt ein bisschen zugucken, wie er spielt, denkt dann irgendwann noch, ja, wäre auch ein Spiel für mich. Und kann dann mit der Gaikai-Technologie sagen, so, ach komm, lass mich auch mal kurz reingucken. Ich möchte mal auch direkt so die erste Mission spielen oder so. Und kann das halt so direkt gestreamt bei mir zu Hause machen. Das war halt eins dieser Credos, auch von der Pressekonferenz, dass jetzt alles immediate sein soll. Alles soll sofort da sein. Es soll keine großen Wartezeiten mehr geben. Man soll direkt immer auf alles zugreifen können. Auch ein weiterer Punkt, den sie da, ist jetzt nicht Thema Streaming, aber ganz kurz, dass ich das genannt habe, weil es eigentlich zum Hardware-Thema noch gehört. Es gibt halt die Möglichkeit, wenn ich gerade spiele und ich bin, was weiß ich, will aber jetzt eigentlich ins Bett gehen und bin schon ein bisschen müde oder sowas, dann kann ich an der Stelle, wo ich bin, sagen, so zack, jetzt hier das Spiel einfrieren und auf Standby gehen. Dann friert das Spiel halt genau an der Stelle, wo ich jetzt bin, ein, lädt das komplette Spiel in den Arbeitsspeicher und ich mache am nächsten Tag die Konsole wieder an und zack, bin exakt eine Sekunde später genau an der Stelle, wo ich sie vorher ausgemacht habe. Genau, also das ist so das Credo jetzt, immediate, ohne Wartezeiten, ich kann sofort immer.
Also Suspend to RAM wünsche ich mir bei meinen aktuellen Konsolen auch regelmäßig. Es gibt nichts Nervigeres, vor allem wenn man noch nicht mal per Hand speichern kann, sondern wenn man nur ein Checkpoint-basiertes Speichersystem hat. Und du hast, weißt du, ich bin wahrscheinlich kurz vor dem nächsten Checkpoint und ich habe es verdammt schwer gehabt bis hierhin. Und die Freundin will los oder sowas. Und du musst dann irgendwie, ja, ich will nur eben speichern. Und dann weiß man auch nicht, ja, wann kann ich denn jetzt speichern, wie weit muss ich noch spielen? Und man weiß aber auch immer nicht mehr, wie weit falle ich denn zurück, wenn ich jetzt, weil wann wurde es letzte Mal gespeichert? Das kriegt man auch nicht immer so dann noch 5 Minuten später auf der Reihe. Und da finde ich halt, man kann eigentlich nie mit gutem Gefühl im Moment so eine Konsole, so ein Spiel ausmachen. Sei denn, du hast wirklich gerade genau hier so.
Es kam gerade dieses Symbol, bitte genau, jetzt nicht ausschalten.
Bitte jetzt nicht ausschalten. Dann ist das der einzige Moment, wo du echt weißt, alles klar, jetzt mache ich aus. Bei allen anderen Situationen ist es immer so, naja, wer weiß, wo ich morgen wieder anfange.
Ja, dafür
das finde ich echt genial. Also es geht natürlich auch wahrscheinlich dann wesentlich schneller, dass ich wieder im Spiel bin. Ne?
Richtig, du machst die Konsole an, drückst zack und bist drin.
Ist ja auch und sonst gerade bei der PlayStation schon mal ein bisschen länger gewesen, bis man spielen konnte.
Ja, generell bei jeder Konsole. Also es ist ganz, ganz schlimmes Beispiel. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste auch bald ein Patch rauskommen, der es so ein bisschen behebt. Aber ganz, ganz schlimmes Beispiel ist da die Wii U.
Ja, ja.
Also und da ist wirklich.
Die lassen wir.
Wenn sie spielen möchten, machen sie eine Stunde vorher ihre Konsole an.
Ja.
Noch schlimmer ist es, wenn man alte Wii-Spiele spielen will. Aber ganz anderes Thema. Also da ist, das soll jetzt behoben sein mit, wie gesagt, alles immediate. Und noch ein Punkt von dem ist jetzt aber, glaube ich, gar nicht über den Share-Button, sondern aber trotzdem Streaming, ist, wenn man eine PlayStation Vita besitzt, die wenigen unter uns, die das tun, dann hat man.
Aber
die,
vielleicht haben wir jetzt ja einen Grund, uns eine zu kaufen.
Ja, also ich werde sie mir kaufen, wahrscheinlich. Aber das hat einfach so Komplettierungsgründe. Wenn ich die PlayStation Vita besitze, dann kann ich mein Spiel, was ich jetzt gerade spiele, und wieder Beispiel Freundin kommt und sagt, ich möchte jetzt aber hier irgendwas weiter gucken. Oder
den Bachelor gucken.
Den Bachelor gucken, genau. dann kann man sagen, na, cool, hier, nimm du den Fernseher und sag jetzt hier, streame das Spiel weiter auf meine Vita. Und ich kann halt, ähnlich wie es bei der Wii U mit dem Gamepad bei den meisten Spielen möglich ist, kann ich da halt auch ganz normal auf meiner Vita weiterspielen und habe auch die Grafikqualität der PlayStation 4. Denn es ist dann nichts von der Vita selbst berechnetes, sondern die Vita kriegt nur das Bild.
Genau, weil da die Vita ja ein relativ kleines Display hat, wird es jetzt wahrscheinlich noch nicht mal so auffallen, wenn da ein paar Komprimierungsartefakte irgendwie drin sind oder so. Aber finde ich auch ein sehr cooles Feature, vor allem wenn es dann wirklich funktioniert, weil gerade dieses Seamless mal eben schnell auf das Ding rüber, das habe ich bei der Wii U jetzt ehrlich gesagt noch nie hingekriegt. Oder, also es ist jetzt zumindest nicht so intuitiv, dass ich jetzt wüsste, welchen Knopf muss ich drücken.
Also ich habe es noch nicht getestet, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber es ist halt schon die von der Idee her,
wirklich. Genau, und vor allen Dingen, es setzt eben nicht auf diesem, ich glaube, bei der Wii U ist es irgendein eigener Funkstandard, den sie sich da überlegt haben. Und bei eigenen Funkstandards ist es meistens so, dass wenn die ein bisschen mehr Reichweite haben sollen, es dann irgendwie schnell Probleme gibt und man dann irgendwelche Lizenzen oder was auch immer dafür braucht. Also ich denke, das wird mit einer der Gründe sein, warum auf der Wii U so die Reichweite gefühlte 2 Meter sind.
Hm.
Und das heißt, also das einzige Szenario, was so klappt, wie ich das gehört habe und auch wie es bei mir einmal, als ich es probiert habe, ging es auch nicht bis hierhin. Ich kann halt auf der Couch sitzen und das auf diesem kleinen Display spielen. Hm. Und einen Kopfhörer reinstecken und dann nerv ich auch keinen mehr. Aber eben dieses, ich kann es halt eben mit ins Nebenzimmer nehmen, mit in die Küche nehmen, oder es soll sogar Leute geben, die sowas mit auf die Toilette nehmen würden, um dann da weiter zu spielen. Also ich glaube, wenn wir den Status irgendwann erreicht haben, dann
ist vorbei.
Dann ist vorbei, ja. Na, aber das funktioniert halt einfach gar nicht. Aber das ist ein Feature, mit dem die halt auch Werbung gemacht haben.
Ja.
Nintendo. Und das funktioniert nicht. Und jetzt bei der PlayStation 4 haben sie jetzt gar nicht so sehr drauf rumgeritten, aber sie haben so in einem Nebensatz erwähnt, dass es auf Wi-Fi einfach nur basiert.
Mhm.
Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, da kann ich mir zu Hause mein Netz so stark bauen, dass ich da, wo ich es denn haben möchte, also sprich nochmal einen Repeater auf der Toilette, und dann kann ich auch auf der Toilette wunderbar spielen.
Das hat übrigens aber auch wurde auch auf der Konferenz gezeigt. Also sie haben nicht die Technik, mit welcher es funktioniert.
Die eine auf der Toilette gespielt hat, haben sie gezeigt.
Nein, sie haben gezeigt, wie jemand dort halt auf der Vita ein PlayStation 4-Spiel gespielt hat, was gestreamt wurde. Mit welcher Technik es jetzt gestreamt wurde, haben sie nicht gesagt, aber so.
Ich glaube, Wi-Fi hatten sie halt irgendwann mal gesagt.
Ja, also Wi-Fi weiß ich, dass sie den G&N-Übertragungsstandard unterstützen. 5 GHz werden sie wahrscheinlich nicht unterstützen, beziehungsweise wurde noch nicht drüber gesprochen.
Aber dass heute noch ein Gerät rauskommt, was nur 2,4 GHz macht, meinst du echt?
Sie haben es halt nicht gesagt.
Okay, ja.
Also, man weiß es halt nicht. Und aber wie gesagt, ansonsten, ja, von der Streaming-Technologie her, beim Controller ist mir nur eine Sache gerade eingefallen, haben sie auch noch gesagt, dass der einen Kopfhörereingang hat. Das heißt, man kann auch da an den Controller einen Kopfhörer einstecken. Und, was ich sehr lustig fand, einen sehr schlechten Mono-Lautsprecher haben sie auch dabei. In dem Controller.
Haben Sie das auch so beworben? Wir haben einen sehr schlechten Monolautsprecher.
Das haben Sie nicht beworben, aber diese Information entnehme ich aus dem, was die Killzone-Entwickler danach gesagt haben. Denn die Killzone-Entwickler haben gesagt, sie überlegen, ob sie über diesen Monolautsprecher Funksprüche ausgeben, weil das damit authentischer klingt, weil das er dazu kriegt. Also daher gehe ich davon aus, dass er nicht so gut sein wird. Das ist sozusagen bei dem Controller angeschlossen. Und wie gesagt, Streaming auch ganz gut überzeugt. Aber dann abschließend zu allem Technischen können wir sagen, einiges wurde gezeigt, einiges wurde grob gesagt. Alles in allem kann man aber davon ausgehen, dass es solide sein wird, dass es auch zukunftsorientiert ist. Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es immer richtig Optimierungsbedarf noch gibt und richtig stark optimiert wird auf den Konsolen, weil halt die Hardwarebasis sich nicht ändert. Deswegen können wir davon ausgehen, dass uns richtig tolle, aufgebaute Spiele ins Haus stehen, womit wir dann vielleicht jetzt mal zum wichtigsten Thema bei Konsolen kommen, den Spielen an sich, wo ja auch ein bisschen was gezeigt wurde. Und interessanterweise, der erste Titel, der gezeigt wurde, war Neck.
Ja, das war so, das ist so WTF.
Wo man nicht so wirklich damit gerechnet hätte, dass so ein Titel, aber vielleicht war das so ein kleiner Bonus, den der Mark Cerny gekriegt hat, weil das ja sein kleines Baby ist, also sein Projekt. Was er entwickelt.
Er hat gesagt, ich stelle diese blöde Hardware nur dann vor, wenn ich auch mein Spiel zeigen genau, darf.
So in etwa. Bäh. Aber ich muss sagen, also mich hat der Titel sehr überzeugt, was ich da gesehen habe. Also grafisch war halt, es waren ein paar nette Partikeleffekte und man hat gesehen, dass sehr, sehr viele Details dargestellt waren. Aber ich muss sagen, dass ich es auch wirklich ganz gut finde, dass man nicht immer es muss doch nicht immer Call of Duty, Baller, Spritz, Granate fliegt, ratatatatatatat, muss ja nicht immer sein, sondern ich finde es auch mal ganz angenehm, so einen lustigen oder so einen Titel, der sich nicht so ernst nimmt, als starken Titel zu präsentieren. Ich habe zum Beispiel auch super viel Spaß mit der Ratchet und Clank-Serie gehabt. Oder halt generell oder Mario ist ja auch so ein typisches Jump'n'Run, was eher witzig ist. Und solche Spiele machen ja auch tierischen Spaß. Und deswegen fand ich es jetzt nicht negativ. Ich war überrascht, dass das der erste Titel war, aber ich war positiv überrascht, weil es sah für mich nach einem Titel aus, den ich auf jeden Fall haben möchte und mich auch darauf freue, weil der wirklich interessant aussah. Aber es war halt nicht dieses typische Action-Ballerspritz. Boom, Expendables.
Es war jetzt aber kein Spiel, was von den Partikeleffekten, von der Grafik, von was auch immer her jetzt gezeigt hätte, was die Konsole eigentlich Tolles kann. Und das war ja eigentlich ein Termin, wo die neue Konsole vorgestellt wird. Da fand ich persönlich diesen Titel jetzt ein bisschen fehlplatziert. Also, weil es könnte auch auf jedem iPad genauso gut laufen, glaube ich, wie das, was man da gesehen hat.
Also das, was man gerade mit diesen vielen Objekten, aus denen er zusammengesetzt ist, die ja wirklich alle einzeln berechnet sind, ist schon, glaube ich, jetzt nicht, dass man es auf dem iPad hinkriegt, aber ich sag mal, in einer leicht schlechteren Version wird man wahrscheinlich auch auf der aktuellen Generation hinkriegen. Aber so generell, ich fand es überzeugend, sah ganz hübsch aus, sagen wir es mal so. Und also ich finde, es ist war schick anzusehen. Danach kamen dann natürlich die etwas dickeren Keulen. Da kamen dann die First-Party-Entwickler erstmal mit Killzone Shadowfall heißt es, glaube ich, der nächste Teil der Serie. Endlich mal ein Killzone, was nicht nur aus Grau und Rot besteht.
War auch noch ein bisschen grün dabei.
Ja, also es war man hat aber blau oder sowas gesehen. Es war jetzt nicht so dieses typische dunkle und grafisch meiner Meinung nach sehr überzeugend.
Das war schon echt
sah wirklich richtig gut aus. Und natürlich hier und da mal ein paar kleinere Fehler irgendwo gehabt, aber das ist jetzt in der Präsentation ist ja noch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr hin, bis das Ganze dann live geht. Sah richtig, richtig klasse aus. Dann hatten sie noch Second Son, den nächsten Teil von Infamous. Sah richtig schick aus.
Sah auch richtig cool aus.
Ja. Sah richtig, richtig schick aus, gefiel mir auch richtig gut. Ich habe auch den ersten Teil davon habe ich auch durchgespielt, fand ich sehr, sehr gut. Den zweiten habe ich bis jetzt noch nicht geschafft durchzuspielen, werde ich aber auch noch durchspielen. Ist auch eine super Spielserie. Uncharted wurde nicht gezeigt, beziehungsweise Last of Us kommt ja jetzt erstmal noch raus von den Uncharted-Machern, aber es gibt ja so ein zweites Team von Naughty Dog, was an irgendwas arbeitet, wo keiner weiß woran. Wurde also nichts gezeigt. Dann hatten wir noch dieses Drive Club hieß es, glaube ich, so ein Rennspiel, wo, ja,
Stranger Typ.
Ja, der Typ, die ganze Zeit davon erzählt hat, wie er doch überall alles fein modelliert hat und dass er doch bis aufs letzte Detail das Carbon modelliert hat und den Stoff an den Sitzen und das Leder am Lenkrad, dass es bis ins letzte Detail modelliert wurde, war ein bisschen strange, aber ja, das ist ja bei den aktuellen Rennspielen geht es ja um Realismus. Da ist ja das Einzige, was sie rausholen können, wie realistisch sie sind.
Ja, stimmt. Spaß ist halt leider völlig in den Hintergrund
getreten. Ja, es ist wirklich, wenn man so Forza oder Gran Turismo miteinander vergleicht, dann gucken die immer nur, wer hat jetzt die Fahrzeuge noch ein bisschen realistischer dargestellt und wo sieht es am schicksten aus. Und ja.
Haben Sie gesagt, ob es ein Schadensmodell geben wird? Weil das ist ja auch immer so etwas, was so ein, gerade wenn das Spiel jetzt auf Realismus macht und es ist halt dann bis ins kleinste Detail ist das Auto richtig. Aber wenn sie, also sie haben auf jeden Fall Lizenzen und meistens ist es ja so, wenn sie Lizenzen haben, dann dürfen sie kein oder nicht für alle Hersteller ein Schadensmodell implementieren, was dann dazu führt, dass sie gar kein Schadensmodell haben. Heißt dann, ich fahre vor die Wand und das Auto sieht genauso aus wie vorher.
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß aber, dass das halt so ein bisschen mittlerweile gelockert ist. Also, das ist jetzt auch gerade so die Need for Speed-Teile und sowas und das letzte Gran Turismo, okay, das letzte Gran Turismo hatte ein Schadensmodell, was zum Vergessen war. Forza hat auch ein Schadensmodell, aber jetzt auch nicht so ein bisschen in die Tiefe ausgereizt. Drive Club haben sie, glaube ich, nichts gesagt. Also ich könnte mich jetzt zumindest nicht dran erinnern, dass da was zum Schadensmodell gesagt werde.
Ja, dann hatten wir. Das wäre doch mal was mit richtig realistischem Schadensmodell. Oder wirklich, wenn du einmal mit einem anderen Auto zusammengestoßen bist, die Karre auch halb zerlegt ist schon und du dann noch weiterfährst.
Also irgendwas zwischen Drift und wie hieß das andere noch, wo man mit dem Autos auch solche Sportarten machen konnte, wie Bowling und Hochsprung und ähnliches. Flatout hieß es, glaube ich. Irgendwas so dazwischen. Oder Burnout ist jetzt auch so ein bisschen überzogen vielleicht, aber so irgendwie dazwischen, ja, dass es halbwegs realistisch ist. Wäre vielleicht aber auch wieder ein bisschen abschreckend. So, wenn man sieht, was passiert, wenn man mit 200 vor eine Wand fährt.
Gut, aber gut.
Ja. Die wurden vorgestellt als First-Party-Titel.
Das Spiel wäre zu Ende, wenn du mit 200 vor die Wand fährst.
Du müsstest eine neue Kampagne starten.
Genau. Okay, Karriere. Das war's. Willkommen im Hardcore-Modus.
Ja, das wird wohl nicht kommen. Aber dann hatten wir, als nächstes kam Ubisoft, meine ich, mit Watch Dogs. Grandios. Grandioses Spiel.
Schade, dass man meinen Blick jetzt gerade nicht sehen kann, aber du fandst das gut, was die da gezeigt haben?
Von Watch Dogs?
Ja.
Moment, das, doch Watch Dogs? Ja, doch, Watch Dogs fand ich gut.
Das war das, wo dieser Typ durch die Stadt gelaufen ist und irgendwelche Sachen gehackt hat und dann der Zug und es war total strange und ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll.
Ja, sagen wir andersrum. Wenn jemand vorher sich noch gar nicht mit Watch Dogs beschäftigt hat und nicht weiß, was dahinter steckt, dann war es ziemlich strange und konfus, ja.
Also das war...
Also bei mir kam jetzt hinzu, dass ich vorher schon einiges über Watch Dogs wusste und deswegen die Präsentation ganz nett fand. Viel schlimmer fand ich da eigentlich den Kerl von Infamous, der vorher mit diesem dramatischen Licht auf seinem Gesicht und alles rundherum dunkel da erzählt hat, wie doch man der Regierung nicht mehr trauen darf und man niemandem mehr trauen darf und so totale Angst aufgebaut hat, wie schrecklich doch die Welt ist. Und dann wurde einfach dieser Infamous-Trailer gezeigt. Also das
fand war ich, eine coole Präsentation.
Ich fand die strange.
Also ich muss gestehen, die habe ich jetzt gar nicht mehr vor Augen gerade.
Also die
war wahrscheinlich strange. Schon ausgeblendet einfach.
Aber die Watch Dogs fand ich ganz gut. Das nächste von Ubisoft war ja der Dave Cage oder so heißt er ja, der diesen alten Mann da gezeigt hat, dieses Gesicht von dem alten Mann, dass man jetzt realistisch Emotionen erzeugen kann, wobei das auch schon wieder...
Aber ich habe mir schon immer realistischere alte Männer in Computerspielen gewünscht.
Ja,
also das war auf jeden Fall auch so.
Besonders war es halt ein bisschen freaky, einfach nur diesen Kopf zu zeigen, ja, genau, und hier geht's dann runter. Ich fand das ein bisschen deplatziert aus dem Grund, dass für mich ein Spiel nicht nur Emotionen darstellen kann, indem das Gesicht realistisch ist. Also viele andere Spiele haben es schon vorher geschafft, mit deutlich schlechterer Grafik Emotionen hervorzurufen. Also war für mich da ein bisschen deplatziert. Natürlich ist es schön, das jetzt alles so detailliert zu haben, aber hängt für mich jetzt nicht direkt mit Emotionen zusammen. Dann kam der Auftritt von Square Enix, der einerseits ganz nett war, Es war von, es wurde dieses Deep Down oder Down Under oder irgendwie so heißt es, so eine mehr oder weniger Grafikdemo gezeigt, die richtig schick aussah, wo auch ja, man so ein bisschen noch rätselt, ob das Spielgrafik war oder nicht, aber da zwischendurch ein HUD eingeblendet war, geht man davon aus, dass es vielleicht doch Spielgrafik war. Jetzt verwechsel ich was. Deep Down, das war Capcom. Die hatten das gezeigt. Das war noch eine Präsentation davor. Capcom hat Deep Down oder Down Under, wie es auch immer heißt, gezeigt. Sah richtig schick aus, so ein bisschen mit Drachen und ja, so auf Mittelalter gemacht. Sah richtig schick aus. Danach kam Square Enix. Und Square Enix hatte einen Auftritt, der in die Historie eingehen wird als peinlichster Moment eines Softwareherstellers. Am Anfang haben sie so einen Trailer gezeigt.
Der ist aber ganz auch kurz noch peinlicher als die Präsentation von diesem Motion Plus für Zelda auf irgendeiner E3 oder sowas, wo es überhaupt nicht funktionierte, dieses Ding.
Also es geht, es ging nicht um das, was nicht. Nee, es geht also ganz andere Art von peinlich. Wie gesagt, zuerst haben sie einen Trailer gezeigt, den sie aber auf E3 2012 auch schon gezeigt haben. Was nichts Neues war, über eine Engine, Lineage Engine oder so heißt die, ich weiß es nicht. Oder Luminous, glaube ich. Irgendwie so heißt die Engine. Und ja, sehr Japano-Stil und war ganz in Ordnung. Aber dann kam's. Dann haben sie gesagt, so, jetzt holen wir noch den Erfinder oder das Mastermind hinter der Final Fantasy-Serie auf die Bühne. Und dann kam halt Shinji Miyamoto oder so heißt der. Also der schon von jeher Final Fantasy, der Mann hinter Final Fantasy war, kommt auf die Bühne. Alles gucken total gespannt und er sagt in absolut gebrochenem Englisch, dass man kaum was versteht, wir arbeiten an einem neuen Final Fantasy Teil, wartet auf die E3 und geht wieder von der Bühne. Also er hat einfach nur kurz gesagt, wir arbeiten übrigens an Final Fantasy, auf der E3 reden wir mehr darüber. Das war so absolutely pointless. Man muss sich überlegen, der ist jetzt aus Japan nach Amerika geflogen, um kurz auf die Bühne zu gehen, einmal zu sagen, wir treffen uns auf der E3 und wieder abzuhauen. Das war alles, was er gesagt hat.
Ja, grandios.
Also war ein bisschen peinlich.
Man hätte auch ein Video-Einspieler rausmachen können, vielleicht.
Ja, vielleicht. Und dann danach war noch mehr so unter ferner Liefen. Also hier Destiny, wie heißt das? Destiny oder sowas von Bungie wurde vorgestellt, wo auch so ein bisschen strange wurde. Haben sie gesagt, sie zeigen additional Gameplay. Also sie hatten ja vorher nur Videos gezeigt von dem Spiel. Und haben gesagt, ja, jetzt hier World Exclusive Additional Gameplay. Und das Additional Gameplay bestand aus 4 Sekunden, wo jemand seine Waffe geladen hat. Also auch ein bisschen, ja, dürftig. Und
genau, aber da, um da einzuhaken, dass Bungie auf dem PlayStation 4 Event ist, nachdem sie ganze, wie viele Tage selbstständig war?
2 Wochen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also Bungie wurde ja damals von Microsoft gekauft. Sie haben ja Halo entwickelt. Und ich persönlich finde ja nach wie vor, dass die erste Halo-Technologie-Demo immer noch besser aussieht als das neueste Halo auf der Xbox. Von daher weiß ich jetzt auch nicht so recht, was ich von diesen Bungie-Trailern, von den Destiny-Trailern halten soll. Aber es war schon auch ein bisschen, die da jetzt einzukaufen, also ich glaube, das wird Sony sich auch ein bisschen was.
Ich glaube, dass sie es eingekauft haben. Ich glaube eher, dass das.
Stinkefinger Richtung Microsoft.
Dass das von Bungie so ein Stinkefinger, okay, Richtung Microsoft war, dass die gesagt haben, so jetzt gehen wir da hin und sagen, wie froh wir sind, über die PlayStation entwickeln zu dürfen. Und, aber es war auch so ein bisschen lächerlich. Also ich meine, dann sind sie doch mal zu viert auf die Bühne gekommen.
Haben alle gewunken
und gesagt, ja, wir freuen uns und es gibt exklusiven Inhalt für die PlayStation. Aber man weiß nicht, sind das irgendwelche Maps? Ist das ein komplettes Level? Es wurde nicht, es ist einfach nur, es gibt exklusive Inhalte.
Ist ja immer so exklusiv. Oder schon mal ist es ja auch dann Konsolen exklusiv. Also wann immer exklusiv genannt oder geschrieben wird, muss man ja nochmal genau lesen, ob nicht irgendwo ein Sternchen dran hängt, was es jetzt heißt. Also
aber wenn da 4 Leute auf die Bühne kommen, um das vorzustellen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder es gibt jetzt richtig gute Koop-Action zu sehen, oder es ist ein Barbershop-Quartett. Also eins von beidem. Und es war nichts. Es war einfach nur 4 Leute stehen da und einer sagt, ja, gut, schön, gefällt uns.
Ja.
Wir sind jetzt hier auf der PlayStation. Das war halt auch so ein bisschen dürftig. Und dann kam halt noch, das war das Letzte, was kam. Und das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass EA nicht da war. Aber das ist halt gut. Vielleicht hatten sie nichts zu präsentieren. Oder Sie haben vorher einen Deal mit Microsoft gehabt, dass sie exklusiv bei Microsoft vorstellen. Man weiß es nicht. Aber ich habe es jetzt auch nicht vermisst. EA ist ja sowieso jetzt nicht so mein größter Freund. Deswegen fand ich es ich fand es nicht schade drum, dass sie nicht da waren.
Du hast aber einen ganz wesentlichen Gastauftritt vergessen.
Ah, stimmt. Ein wesentlicher Blizzard Entertainment. Ich war.
Okay, also und ganz kurz, wie ich mir diese Szene jetzt vorgestellt habe. Also ich bin eingeschlafen bei der Pressekonferenz, weil irgendwann war mir dann doch, ich war einfach zu müde. Ich sage jetzt auch nicht mal, dass es langweilig war. Ich war einfach zu müde, ich musste am nächsten Tag auch arbeiten. Aber ich habe nachher entsprechend natürlich am nächsten Tag sofort irgendwelche Blogs gelesen und auch dann gelesen, dass Blizzard da war. Und ich habe mir sofort vorgestellt, wie Bastian im Hotelzimmer saß, ja, und Blizzard kommt und er hat so ein kleines Titan-Fähnchen rausgeholt genau. Und ist im Wind gewunken und geschrien, yay, yay. Aber was kam denn dann?
Ja, erstmal muss man ganz kurz davor, um das zu verstehen, sagen, für die, die es nicht kennen, es gibt bei Blizzard seit, ich glaube, 2006 oder 2007 Gerüchte über ein neues Spiel, was irgendwann rauskommt, was aber unter Project Titan bekannt ist und was das nächste große, wie nennt man es dann? MMO werden soll. Also es ist nicht sicher, dass es ein Rollenspiel wird, aber ein Massive Multiplayer-Spiel, was halt auch auf Next-Generation-Konsolen dann laufen soll. Und da werden schon seit Jahren jetzt Infoschnipsel gesammelt. Wer sich da ein bisschen einlesen möchte, es gibt eine Seite, die heißt Titan Focus, wo so ziemlich alles draufsteht, was es dazu gibt. Und dieses Projekt ist jetzt seit, ich glaube, seit 5 Jahren oder seit 4, 5 Jahren arbeiten jetzt schon mit über 100 Entwicklern da dran. Und es wartet halt jeder darauf, dass es bekannt gegeben wird. Und da man weiß, dass es für Konsolen rauskommen soll, und wenn jetzt auf einmal Blizzard auf die Bühne kommt, war natürlich schon so, oh mein Gott, werden sie es jetzt dort präsentieren? Aber ich habe eigentlich im ersten Moment schon damit gerechnet, dass sie es nicht präsentieren, weil sie würden das auf jeden Fall auf der BlizzCon auf der hauseigenen Messe machen. Das lassen sie sich nicht nehmen. Und aber es war generell, also wer auf die Bühne kam, war Chris Metzen. Das ist der Story, also Head of Story nenne ich es jetzt einfach mal. Der ist für die Diablo-Story komplett verantwortlich, in die richtige Richtung zu führen und auch für die World of Warcraft-Story. Und unterstützt zum Beispiel auch bei den Büchern, die zu World of Warcraft geschrieben werden. Und unterstützt jetzt bei dem Film, der für World of Warcraft gedreht wird, als Story-Chef, sagen wir mal. Und der hat auf der Bühne halt präsentiert, dass jetzt Diablo 3 für die PlayStation 3 und für die PlayStation 4 rauskommen wird. Mit ein paar ganz netten Additional Features, wie zum Beispiel, dass man zu viert Koop an einer Konsole machen kann, also auf einem Bildschirm. Und die Steuerung ist komplett angepasst worden auf Konsolen. Habe auch schon ein paar Screenshots davon gesehen, sieht ganz nett aus.
Das fand ich, die Screenshots gab es nachher auf MMO Champion. Das fand ich halt auch wieder so ein bisschen. Ich bin auf einer Präsentation einer neuen Konsole. Ich stelle da mein nicht neues Spiel vor, aber ich stelle davor, dass mein Spiel für diese Konsole rauskommt. Und außer ein paar Witzen und einem Trailer, wo einfach nur das Diablo 3-Logo quasi sich aufbaute, also erst ein Blizzard und dann ein Diablo 3, hat man nichts gesehen. Das fand ich halt auch sehr schade. Also man hätte da vielleicht doch ruhig mal auch ein kleines Gameplay-Video machen können oder zumindest ein paar Bilder zeigen können. Also
ja, war da ein bisschen dürftig. Ja,
das war schon
Und es wird wohl auch höchstwahrscheinlich nicht PlayStation-exklusiv sein, denn die guten Menschen von Game Trailers, beziehungsweise Jeff Keighley, wer jetzt Game Trailers kennt, der weiß, die haben so ein kleines Xbox alle irgendwie im Nacken tätowiert. Sie haben dort dann natürlich direkt nachgefragt nach der Pressekonferenz bei den Blizzard-Mitarbeitern, ob es denn PlayStation-exklusiv sein wird. Und da wurde dann von den Blizzard-Leuten gesagt, ja, möchten Sie nicht drüber sprechen, das wäre jetzt ein PlayStation-Event oder Sonys-Event. Wenn Sie irgendwas anderes zu verkünden hätten, dann würden Sie das zu der entsprechenden Zeit tun. Was nichts anderes bedeutet als, ja, es kommt auch für andere Konsolen, aber wir sagen es jetzt doch nicht.
Ja.
Deswegen wird es wohl kein Exklusivtitel sein, sondern noch irgendwann auch für die anderen rauskommen. Ob es jetzt vielleicht am Anfang exklusiv sein wird, ich sage jetzt mal die ersten 2, 3 Monate und dann kommt es irgendwann auf die anderen, weiß man nicht.
Aber es wird auf jeden Fall nicht nur PlayStation sein.
Was ich noch was mich gewundert hat, ist hier diese Aussage, es kommt für PlayStation 3 und für PlayStation 4 raus. Weil das heißt ja, sie haben es zweimal komplett entwickelt.
Sie haben ziemlich viel entwickelt.
PlayStation 3 und PlayStation 4 ja völlig unterschiedlich ticken. Aber wenn sie es halt, ich hätte jetzt eher gedacht, sie machen es vielleicht für die alte Xbox und die neue Xbox und für die neue PlayStation 4. Aber es auch nochmal für die Dreier irgendwie komplett neu zu portieren, das fand ich halt schon krass irgendwie. Aber ich habe mich auch gefreut. Also ich würde mir das, glaube ich, auch, obwohl ich es ja auf dem PC fast durchgespielt habe. Ich habe ja nur die letzten paar Stunden in dem schwierigsten Modus dann nicht mehr gespielt. Aber nicht, weil ich es nicht konnte, sondern einfach nur, weil mich die Lust verlassen hat.
Da hättest du doch bald dann wieder die Möglichkeit mit der PlayStation 4, hättest du bald die Möglichkeit zu sagen, ach komm, Bastian, ich komme hier gerade in dem Turm nicht weiter, kannst du noch eben die letzte Stage auf Inferno ist es ja dann das letzte. Ist übrigens auch, ist mir noch so eingefallen, ich glaube, das wird ein Markt. Ich glaube, es wird einen Markt demnächst geben.
China-Gamer.
Für Trophies und für Erfolge. Dass man sagt, hier komm, ich hätte gern den Erfolg hier auf höchster Schwierigkeitsstufe den und den Boss besiegt oder so. Aber man selbst wird es nicht hinkriegen. Und dann kann man ja sagen, hier für 5 Euro hole ich dir mal eben den letzten Boss an deiner Konsole.
Und gut, also das könntest du jetzt ja auch schon machen und müsstest halt nur
Zugangsdaten rausgeben. Okay. Da müsstest du einfach nur sagen, hier übernimm den Controller.
Ja.
Und
glaube ich jetzt nicht dran, aber.
Also ich glaube schon, dass es da Angebote für geben wird.
Also ich zahle dir nichts, wenn du jetzt darauf anspielst.
Du hast auch gesagt, zahlst nichts für Ingame-Gegenstände.
Wann habe ich das denn jemals gesagt?
Das hast du schon so häufig gesagt.
Habe ich niemals gesagt, so etwas.
Ja, auf jeden Fall, um das jetzt mal, also wir sind jetzt schon, glaube ich, sehr, sehr lange
Also wir sind auf jeden Fall nicht der aktuellste Podcast, der über das PlayStation 4-Event berichtet. Aber wir haben mit Sicherheit die längste Präsentation zu dem Thema gemacht, was jetzt erstmal auch wertungsfrei sein soll an der Stelle. Aber
wir haben es am härtesten durchgekaut, sagen wir es mal so.
Ja.
Und abschließend, also wir können jetzt mal so abschließend so ein Overall-Rating abgeben, wie wir sagen, so einen Satz und eine Note von 1 bis 6, wie wir die Präsentation jetzt nicht die Konsole, nicht das, was gewesen ist, sondern einfach nur, wie es präsentiert wurde, wie die Präsentation war, abschließen. Ich fange mal an, damit du ein bisschen Vorlage hast. Also von meiner Seite ist es eine 1- mit dem Hintergrund, dass sie das gezeigt haben, was sie zeigen mussten, sich noch genug aufgehoben haben für die nächsten 9 Monate und sie so überzeugend waren, dass sie jetzt für die nächsten Tage erstmal in den Medien sein werden und Xbox erstmal aufholen muss, beziehungsweise Xbox jetzt wirklich schon was Passendes auch zeigen muss. Jetzt darfst du.
Ich hatte nichts erwartet und genau das habe ich bekommen, wie ich ja schon am Anfang sagte. Ich persönlich finde Produktpräsentationen ohne Produkt, aber das ist nochmal die eine Sache, ohne einen Preis, ohne ein konkretes Datum, wann ich es kaufen kann und wenn mit einem Datum, dann ein Datum, was so weit in der Ferne ist, dass ich mich jetzt nicht darauf freue, es mir dann kaufen zu können. Also ich freue mich nicht jetzt, dass ich mir das zu Weihnachten kaufen kann. Ich freue mich, wenn es heißt Available Today. Oder Available.
Du bist Apple geschädigt.
Also einfach dieses, man zeigt mir etwas und ich sitze vor dem Bildschirm und freue mich, ja, toll, toll, toll. Und am Ende kommt dann, und du darfst mir auch jetzt dein Geld geben, um es dein eigen zu nennen. Also das ist so etwas, was ich bei mir doch merke, da habe ich mich dann sehr dran gewöhnt.
Gut, wirst du da nicht bekommen.
Aber wirst du da nicht bekommen, genau.
Wie fandest du die Präsentation?
Also die Präsentation, ein paar Spiele waren ganz nett. Die Grafikdemos waren ganz okay. Hier und da war es ein bisschen spooky. Den Auftritt von Blizzard, den fand ich relativ peinlich, eben weil weder Screens noch Gameplay gezeigt wurde und auch die Sprüche von ihm waren jetzt nicht unbedingt die besten. Hat ja auch irgendwas erzählt, sind ja schon lange auf, egal, ich sollte ja einen Satz sagen nur, ne? Ja, also es war okay, aber wie gesagt, es ist alles viel zu fern noch und das muss ich alles dann zeigen, was es denn dann wirklich.
Okay, also von dir eher so eine 2 bis 3.
Ja, so eine 3 eher.
Ich habe noch zu dem Thema, dass keine Konsole gezeigt wurde, auch ein sehr nettes Zitat von einem Xbox- bzw. Microsoft-Mitarbeiter. Microsoft hat natürlich erstmal gesagt, dass jetzt Ende April wahrscheinlich auch ein Event starten wird, weil sie dann doch früher als zur E3 was sagen wollen. Sie wollen denen nicht den kompletten Pressemarkt überlassen bis zu der Zeit. Aber das Zitat von dem Xbox- bzw. Microsoft-Mitarbeiter war: Presenting a console without presenting a console. That's one approach. Also, ja. Es war auch, ja. Also, auf jeden Fall, von Xbox werden wir in den nächsten Wochen auch noch was hören.
Und sehen.
Und vielleicht auch sehen.
That's gut. The other approach.
Um dann mal so langsam in das nächste Thema überzudriften, können.
Also, vielleicht, ich glaube, ich werde auch versuchen, Kapitelmarken in dem Podcast zu machen, auf jeden Fall. Und ihr hättet euch das alles sparen können, wenn ihr hier hingesprungen wärt.
Also,
fürs nächste Mal wisst ihr Bescheid. Wenn es über PlayStation geht und Bastian anfängt, dann skippt einfach.
Dann werden wir jetzt mal, ich werde jetzt mal einen eleganten Übergang finden. Und zwar, die PlayStation wird ja vielleicht 4K unterstützen. Also sie wird bestimmt 4K als Videomaterial unterstützen, aber Spiele denke ich mal eher nicht. Wo wir dann jetzt gerade schon beim Thema 4K sind, könnten wir uns ja vielleicht darüber mal etwas tiefer unterhalten.
Okay, an deinen Übergängen musst du noch arbeiten. Wir sind ja nicht vorbereitet hier eigentlich. Ne? Das muss überzeugender sein, dass das alles spontan ist.
Ja, wir haben ja nur vorher festgelegt, ja, über welche Themen wir sprechen wollen.
Ja, was ist 4K? Das ist, wer es jetzt noch nicht kennt, halt das neue Videoformat quasi nach Full HD, was ja 1080p dann hieß, gibt es dann jetzt quasi 4K.
UHD heißt es dann, oder UHD-TV. Das ist dann jetzt Ultra High Definition,
bla.
Richtig. Wobei sie da auch schon wieder, ich kann das nicht verstehen, dass wir sind im Jahr 2013 und es wurde ja schon das ein oder andere Mal neue Technik rausgebracht, so in den letzten 40 Jahren. Da könnte man doch mal auf die Idee kommen, wenn man einen Standard setzt, dass man einen einheitlichen Standard setzt, dass man sagt, wir haben jetzt UHD-TV, das ist dann jetzt auch eine spezielle Auflösung. Nein, UHD-TV kann entweder 4K oder 8K sein. Es ist beides der gleiche Standard. Und also das eine ist halt, 4K ist dann 3860 mal 2100.
Gab es da nicht sogar auch nochmal zwei, also innerhalb von diesem 4K, dann auch nochmal zwei irgendwie?
Ja, das ist ähnlich wie dieses bei Full HD gibt es ja auch, gibt es einmal 1920 mal 1200 und einmal 1920 mal 1080. Ähnlich ist es da auch, das ist wieder bei Monitorauflösung was anderes. Während die normale 4K-Auflösung für Fernseher ist dieses 3840 mal 2160 und die Monitorauflösung ist irgendwas mit 4020 oder sowas mal 2160 dann. Also so leichte Differenzen.
Etwas anderes Aspect Ratio
einfach. Genau. Auch. Okay. Und also bei der festgelegte Standard ist eigentlich dieses 3840 mal 2160, was die vierfache Auflösung von Full HD ist. Mhm. Und dann gibt es halt natürlich dann nochmal wieder das Doppelte, also 7640 mal 4320 oder so, was dann die 16-fache Full HD-Auflösung ist. Was dann, glaube ich, schon ziemlich scharf ist. Die bei den Displays ist es so, dass unter 50 Zoll, also ich rede jetzt von Fernsehern bei Displays, unter 50 Zoll wird wahrscheinlich niemals angeboten werden bei Fernsehern, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es da 4K-Fernseher gibt. Bei Monitoren ist es, glaube ich, so, ich würde mal sagen, die 30-Zoll-Monitore oder 35-Zoll-Monitore vielleicht mal irgendwann, aber ich kann mir jetzt momentan zum aktuellen Stand schlechten 20-Zoll-Monitor mit 4K vorstellen.
Ja gut, kannst du wahrscheinlich nicht wissen, weil es dich nicht interessiert, aber Apple hat ja vor kurzer Zeit das MacBook Pro mit Retina-Display rausgebracht, was ja im Prinzip auch die vierfache native Auflösung von dem alten MacBook hatte. Mhm. was jetzt eigentlich schon fast in diese Bereiche da kommt. Da das natürlich albern ist, so eine große Auflösung zu haben eigentlich, weil es geht ja nur darum, dass ich im Prinzip ein schärferes Bild haben will und nicht ein kleineres Bild haben will. Und dementsprechend funktioniert es da halt auch so, dass du quasi nach wie vor die gleiche Auflösung in Anführungszeichen hast, aber im technisch im Hintergrund dahinter quasi die vierfache Auflösung gemacht wird. Das funktioniert dann eben bei Bildern und bei Schriften so, dass die in dieser Retina-Auflösung vorliegen können, während aber der normale Desktop nach wie vor die gleichen Ausmaße hat wie vorher. Weil sonst hättest du halt winzige Schrift und winzige Fenster und winzige Buttons,
genau. Das macht halt keinen Sinn. Der zeigt halt dann die entsprechenden Teile des Bildes in der höheren PPI an.
Genau.
Und die anderen halt in der...
Genau. Und das ist halt schon so, dass es halt eben bei Schrift oder auch bei einigen Bildern auf jeden Fall schon einen Wow-Effekt so macht. Also gerade Schrift kann man ja meistens schon noch dann so ein paar Pixel rauslesen irgendwie. Wenn die dann so Anti-Alias ist, dann hast du dann auch diese kleinen Pixel da drumherum. Das hast du dann damit nicht mehr. Also glaube ich fast, dass es eher für einen, also ich persönlich finde es jetzt für einen Computer eigentlich fast interessanter als für einen Fernseher, weil wir hatten ja, als wir schon mal über 4K gesprochen haben, da habe ich doch so diese Frage gestellt, okay, wie nah muss ich denn rangehen, damit ich überhaupt was davon sehe? Und es war dann so, naja, wenn du 2 Meter von einem 50-Zoll Fernseher weg bist, dann kannst du schon nicht mehr erkennen, was das für eine, also dass es halt eben Pixel sind. Oder war
also
sogar
das ist bei Full HD, also bei 55 Zoll. Ja, ich sage ja,
bei Full HD, was wir jetzt Full aktuell HD, haben.
2,10 Meter.
Okay, und viel näher gehe ich halt nicht oft an meinen 55 Zoll Fernseher ran.
Bei 4K sind es dann 1 Meter. So,
wenn ich, also da hätte ich dann wahrscheinlich auch ein größeres Gerät, wenn ich es in 4K hätte. Dann hätte ich dann irgendwie einen 80 Zoll Fernseher oder sowas. Und da würde ich dann aber auch nicht wieder mehr als 2 Meter vorsitzen, weil, Ja, also das ist halt schon... Es ist im Grunde genommen ja ein weiterer Versuch, uns einzureden, dass das, was wir uns gerade gekauft haben, eigentlich schon nicht mehr gut genug ist und wir uns was Neues kaufen müssen.
Wobei man dazu sagen muss, also wenn man mal, ich habe jetzt letztens bei einer großen Elektronikkette, die nach einem Planeten benannt
ist. Ach, nicht in Rot.
Gesessen.
Sondern den anderen von den beiden, die aber das Gleiche sind.
Richtig. Okay. Hatten dort einen 84 Zoll 4K-Fernseher stehen und ich muss sagen, also es war schon ein beeindruckend scharfes Bild, selbst wenn man nah dran gegangen ist. Habe ich auch mit einem guten Kollegen noch unterhalten. Der hat gesagt, der hat, als er bei Saturn mal eine halbe Stunde sich vor diesem Fernseher gesetzt und einfach nur mit offenem Mund auf dieses Bild gestarrt. Also es ist wirklich schon extrem scharf, ja. Es macht auch so lange Spaß, bis man dieses kleine Schild unten rechts an dem Fernseher sieht, wo der Preis drauf steht. Und momentan bedeutet 4K auch nicht nur, dass es die vierfache Auflösung ist von Full HD, sondern auch der vierfache Preis. Also das 84-Zoll-Display, was ich da gesehen habe, kostete 19.850 Euro.
Was jetzt gut, aber überleg mal, was haben die ersten Flatscreens damals gekostet?
Also es wird auch in naher Zukunft stark sinken, auch wenn die ganzen anderen Anbieter jetzt langsam damit auf den Markt kommen. Momentan ist ja noch, ich glaube, Samsung und LG die einzigen, die da was serienreif ist, was sie auch wirklich verkaufen können, schon auf dem Markt haben. Aber sobald die anderen danach kommen, wird das sehr, sehr rapide runtergehen. Aber es ist halt trotzdem, es war schon beeindruckend vom Bild her. Aber halt so nicht so beeindruckend, dass es 20.000 Euro rechtfertigt. Sondern
es kommen ja auch noch ganz andere Probleme dazu. Ich glaube, so ab 80 Zoll wird es auch echt schwer, das Ding in die Wohnung zu kriegen.
Ja, zumindest hat man dann einen sehr übel gelaunten DHL-Mitarbeiter.
Nee, die kommen mit Hermes.
Oder was auch immer.
Mit dem Hermes Home Service.
Ja, egal wer, sie werden nicht gut gelaunt sein. das macht dann, besonders muss man sich auch mal diese Ausmaße vorstellen, das kommt dann schon langsam an die Grenzen ran, was man noch durch so eine Tür kriegt.
Deswegen meinte ich also, das in die Wohnung zu kriegen, wird halt schon echt.
Ja, oder durch ein Treppenhaus.
Wenn's ein bisschen verwinkelt ist.
Das hat dann schon Couch-Ausmaße.
Knacks, ouch. Okay.
Das sind dann so die nächsten Probleme, die kommen. Weil Samsung hat ja vorgestellt, sie hätten im Programm jetzt, was bald rauskommen soll, einen 84 Zoll und einen 110 Zoll Fernseher. Und 110 Zoll ist halt wirklich schon, das ist groß. Das sind so gesehen 4 55 Zoll Fernseher. Also da hat man schon ein bisschen was zu gucken. Aber generell kann man sagen, es war auf jeden Fall beeindruckend, das mal zu sehen. Aber es bringt halt auch wirklich sehr, sehr, es bringt nicht nur die Probleme mit sich. Also wir haben nicht nur die Probleme des der Displays, also von der Größe her, sondern wir haben auch noch das Problem der Anschlüsse. weil mit den Anschlüssen momentan haben wir 1.4 HDMI. Damit kriegen wir maximal theoretisch, das ist jetzt theoretische Leistung, theoretisch 30 Bilder pro Sekunde hin bei 4K. Jetzt haben wir das Problem, Spiele sollen möglichst immer in 60 Frames laufen. Wir haben PAL und NTSC, was mit 50 und 60 Hertz jeweils läuft. 30 Bilder ist da extrem dünn.
Und das ist schon, wenn es da drunter geht, dann sagt man schon...
dann sind also, schnelle Bewegungen schon unangenehm.
Genau.
Und
das war, glaube ich, früher noch so zu, als man noch am Computer gespielt hat, war das immer so 30 Frames, das wollte man mindestens haben.
Richtig, weil ansonsten wurde es echt unangenehm. Ja. Und damit halt das Problem, HDMI 5 soll irgendwann rauskommen, das kriegt dann vielleicht diese 50, 60 Hertz hin. Momentan ist die einzige Option der DisplayPort. Weil, oder halt vom PC aus geht es auch noch, da kann man mit Dual-DVI, glaube ich, das auch noch hinkriegen, von der Stärke her. Aber der DisplayPort ist sonst momentan die einzige Möglichkeit, das zu übertragen. Mhm. Bei der PlayStation könnte ich mir halt vorstellen, dass die, ähnlich wie es schon mit der PlayStation 3 war, da ist ja, als die PlayStation 3 rauskam, war ja HDMI 1.4 und 3D-Fernsehen noch gar kein Thema oder noch nicht so ein starkes Thema. Und als es dann nachher so HDMI 1.4 rauskam und das sich etabliert hatte, hat dann die von PlayStation, also die von Sony gesagt, ja, PlayStation 3 müsste einfach nur ein Firmware-Update machen, dann könnt ihr das genauso nutzen. Und ich denke mal, mit der PlayStation 4 wird es ähnlich sein, was den 1.5er-Anschluss angeht, den HDMI 1.5, dass sie da auch sagen werden, ja, gut, sobald die Technik etabliert ist und sowas, machen wir ein Firmware-Update und dann können wir auch darüber 4K ausstrahlen. Aber man muss sich überlegen, dass ein Standardfilm in 4K die 100 GB sprengt. Und das heißt schon mal, dass alle optischen Medien, die wir derzeit haben, rausfallen. Weil eine Blu-ray schafft maximal 50 GB. Und einen Film in zwei Teilen gucken ist unangenehm. Deswegen fehlt momentan noch das Medium, um das Ganze auch darzustellen.
Genau, und was hier Broadcasting Technologien angeht, da sind wir ja gerade mal so weit, dass wir 720p sehen. Da kommen wir ja noch nicht mal Full HD, wenn man hier Entertain HD oder über Sky das Ganze hat oder so. Weil wir da ja auch wahrscheinlich einfach Bandbreitenbegrenzungen haben, weswegen es da auch gar nicht viel weiter geht im Moment. Und das ist, finde ich, lässt dann auch wieder die Frage nach dem Warum aufkommen.
Also die von Sky wurden interviewt zu dem Thema, zum Thema 4K. Und die haben gesagt, was jetzt dann Ausstrahlung auch angeht, es wurde jetzt mal hier so ein Knallerspiel wie Dortmund gegen Bayern. Das haben sie mal testweise in 4K aufgenommen. Fand ich da auch sehr, sehr amüsant. Sie hatten da einen eigenen Speicherverantwortlichen, der immer zwischen dem Serverraum und der Kamera hin und her gelaufen ist und Speichermedien hin und her getragen hat, weil es einfach nicht passte. Und das dann hinten auf das NAS oder SAN oder was auch immer es war, reingehauen hat schnell und mit einem neuen Datenträger hingelaufen ist, das weiter aufnehmen können. Also die haben schon testweise aufgenommen, aber der von Sky meinte, im Bereich Sky, die erste Ausstrahlung, die erste normale Ausstrahlung sollte man Ende 2014, eher 2015 erwarten, dass die damit wirklich ausstrahlen. Das in Japan, die Fernsehsender haben gesagt, sie wollen ab 2015 mit der festen Ausstrahlung von 4K beginnen. Mhm. Also wir haben noch mindestens bis 2015, bis überhaupt mal unabhängig, also abhängig davon, wir haben das Problem, wir haben keine optischen Medien. Also wir können es nicht kaufen, ganz normal im Laden. Ich denke nicht, dass wir demnächst so kleine Festplatten immer kaufen, wenn wir Filme kaufen. Also wir haben keine Medien, wo wir es drauf ausgeben können. Und die Übertragung über die Kanäle läuft erst ab 2015. Deswegen ist so die Incentive, ne? Das Incentive dahinter, jetzt zu kaufen, nicht wirklich da.
Gut, was man natürlich hat, es gibt die ersten Geräte, die halt einen 4K-Upscaler haben, wo ich dann ja theoretisch auch nicht nur ein 1:1 Bild habe, sondern wo es dann auch trotzdem noch ein bisschen netter aussieht. Und haben die meisten aktuellen AV-Receiver haben das halt auch drin. Also der Onkyo hat das, ich glaube, der Denon hat es auch.
Ja, aber ab 2000 also ich sag mal, bis 2015 kommt man noch ganz getrost mit seinem Full-HD-Display weiter. Selbst danach.
Genau, noch, aber in der Zeit, wo auch die meisten auf ihrem Full-HD-Display immer noch Standard PAL oder im schlimmsten Fall sogar noch nicht mal digitales Fernsehen gucken, sondern noch ein analogen Kabelanschluss haben oder analog Satellit gucken. Das ist, glaube ich, abgeschaltet. Ne?
Analog Satellit ist abgeschaltet, ja.
Wo es noch viele Menschen gibt, die analog Fernsehen gucken und sich gar nicht so darüber bewusst sind, was eigentlich der riesengroße Unterschied ist und den Qualitätsunterschied auch noch nie sich an ihren eigenen Gerät angeschaut haben.
Obwohl ich glaube, dass das eher der wichtige Umstieg war. Ich glaube, der Umstieg von analog auf digital war umständlicher und wichtiger als der Umstieg jetzt von Full HD auf 4K. Weil sobald ich einmal auf digital umgestellt habe, ist die Technik erstmal schon generell umgestellt. Dann muss ich nur noch an der Hardware schrauben. Aber vorher war es halt wirklich die Umstellung von wir senden analog zu wir senden digital. Ne? Und ja, deswegen generell alles, was diese Pixeldichte betrifft, ist ja immer nur wieder ein Annähern an so analog wie möglich, beziehungsweise so genau wie möglich. Aber 4K, sage ich mal, vor 2015 wird das meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Sinn machen, da sowas zu kaufen.
Dann unterhalten wir uns 2015 nochmal darüber.
Genau, in der hochgerechnet wahrscheinlich 120. Folge werden wir dieses Thema wieder neu aufgreifen.
Und da strahlen wir dann in 4K auch aus.
Natürlich.
Wie auch immer.
Natürlich.
Gut, also.
Ja, abschließend zu 4K kann man vielleicht sagen, ja, Technik ist sehr, sehr interessant. Wenn man sieht, ist es wirklich extrem hochwertig, sieht top aus. Aber wir sind halt in einem Bereich, wo die Technik von der Übertragung her noch nicht so weit ist und wir auch noch in Preisbereichen sind, wo es wirklich nur für den absoluten Enthusiasten sich lohnt, weil es muss erst alles andere noch an Medien und sowas nachkommen, bevor wir darüber sprechen können.
Aber auch da wieder Analogien zum ersten Flatscreen. Hat damals auch wenig Sinn gemacht, sich zu kaufen. Standardbild sah schrecklich darauf aus. Ja. Und es hat Schweinegeld gekostet. Und es war eher so ein Prestigeobjekt, glaube ich.
Ja, es ist ja immer so, dass die Wechselwirkung. Es ist immer, die Technik legt vor und dann muss die Übertragung bzw. die Medien hinterherkommen. Und dann legt die Technik wieder vor. Jetzt haben sie vorgelegt mit 4K und 2015 werden wahrscheinlich dann die Medien und das andere hinterhergekommen sein.
Bastian, mir fällt gerade ein, das MacBook Pro, das hat übrigens nicht mal 4 die Auflösung, sondern nur mal 2,5.
Liebe Zuhörer, ich möchte hier kurz dazu sagen, dass Ihnen das eingefallen ist, nachdem ich ihn gerade kurz korrigiert habe und er es dann nachgeschaut hat.
Nein.
Aber gut.
Das wird knallhart rausgeschnitten, dein
Ja, natürlich.
Wird das Zusatz wird dazu. Ja. Gut.
Dann sind wir dem Thema 4K erstmal durch. Das Thema 4K durch.
Auch alles gesagt, was zu sagen ist. Ne?
Zum derzeitigen Zeitpunkt.
Wir sparen noch. Bis wir uns die 20.000 Euro für einen 80-Zoll-Display.
Also ich werde, glaube ich, vor 2015 nichts in 4K investieren.
Nein. Genau. So, gerade hatte ich ja schon mal kurz gesagt, dass diese Receiver heutzutage ja auch schon einen 4K-Upscaler drin haben und sowas. Da könnte man jetzt ja auch mal Rocket Science an der Stelle erwarten. Und ich habe mir ja, fange ich den Flame jetzt wirklich mit der Wii U an noch kurz? Ja, doch, ganz kurz. Ich musste mir einen neuen Receiver kaufen, weil ich mir eine Wii U gekauft habe. Könnte man fragen, warum muss man deswegen einen neuen Receiver kaufen? Nintendo hat halt ein paar Euro gespart, weil sie mal gedacht haben, so Dolby-Lizenz, DTS-Lizenz brauchen wir nicht. Wir geben einfach auf unserem HDMI-Kabel, wir wollen ja auch endlich Mehrkanalton und Full-HD haben und Mehrkanalton machen wir einfach, indem wir 5.1 PCM machen. Also sprich, unkomprimierte WAV-Files kommen da raus. Und das Ganze dann mal 6. So, und bisher war mein Setup so, dass ich an dem Fernseher einfach ein Toslink-Kabel dran hatte. Das ging in einen uralten Denon-Receiver. Der hat DTS und Dolby gemacht. Alles war gut. Ich konnte wunderbar spielen. Ich konnte wunderbar Filme gucken. Ich konnte wunderbar Fernsehen gucken. Ich war eigentlich glücklich. Ja, so. Und habe mir dann gedacht, es kann mir nicht viel passieren, wenn ich mir eine Wii U kaufe. Da habe ich mich aber geirrt. So, und zum Glück habe ich es vorher schon im Internet gelesen und auch irgendwo mal gehört gehabt, dass das so ist, dass eben die Wii U sowieso keinen optischen Ausgang hat, weil der optische Ausgang auch keinen Sinn machen würde, wie wir gleich erfahren werden. Weil nämlich der optische Ausgang nicht in der Lage ist, genug Bandbreite zu liefern, um wirklich 5.1 PCM da durchlaufen zu lassen. Es funktioniert wirklich nur mit einem HDMI-Kabel an der Stelle. Nur das ist im Moment in der Lage, genug Bandbreite zu liefern, um auch 5.1-Ton mit einer Wii U zu haben. Bedeutet dann für mich, weil ich ja gerne Zombie U, was ich bisher vielleicht eine halbe Stunde gespielt habe oder eine Stunde vielleicht, gerne mit diesen 5.1-Effekten spielen wollte.
Es geht ums Prinzip.
Es geht ums Prinzip, genau. Wir wollen 5.1-Ton, ja. Eigentlich 7.1-Ton, aber da fehlen mir jetzt zwei Boxen für. Ja, jedenfalls musste ich mir da einen neuen Receiver kaufen. Was ich dann aber festgestellt habe, dass so die neuen Receiver natürlich auch ganz, ganz nett sind. Vorher hatte ich ja nichts irgendwie hier ARC, oder wie auch immer man es jetzt richtig ausspricht, also diesen Rückkanal über HDMI, dass ich im Grunde genommen sogar noch nicht mal mehr noch ein zweites Kabel nur für den Ton haben muss, sondern ich habe dann halt, meistens habe ich einfach mehrere Geräte in dem Receiver eingesteckt über HDMI, dann geht ein HDMI-Kabel zum Fernseher. Wenn ich dann aber noch ein anderes Gerät per HDMI im Fernseher eingesteckt habe oder einfach live, gerade digitales Fernsehen gucke, kann ich halt eben über dieses eine HDMI-Kabel, was zwischen Fernseher und Receiver ist, den Rückkanal nutzen und eben darüber dann auch den Ton ausgeben. Heißt, man hat dann in Summe auch so viele HDMI-Eingänge, wie man jetzt eben am Fernseher und am Receiver zusammen hat. Am Fernseher muss man einen abziehen, weil den braucht man ja dann für das zwischen Receiver und Fernseher, aber es bleiben dann auf jeden Fall relativ viele HDMI-Kanäle über und es ist dann eigentlich egal, wo ich was einstecke. Ich kann immer sowohl Bild als auch Ton dann über den Receiver sehen. Und da ist halt eben cool, also wenn man es alles mit einem Symlink eingestellt hat, Symlink, wie heißt das, keine Ahnung.
Symlink, glaube ich.
Im Endeffekt, ich mache den Fernseher an, der Receiver geht mit an, stellt automatisch auf TV-Audio um, ich mache den Fernseher wieder aus, der Receiver geht mit aus. Ich habe, wenn ich den Fernseher anhabe, die Möglichkeit, zwischen internen und externen Boxen hin und her zu switchen. Auch dann macht er den Receiver an oder aus, je nachdem, was sein muss. Ist halt wirklich genial. Vor allen Dingen bei mir ist der, bis er den Hitzetod eines Tages sterben wird, ist er halt eben im Regal drin. Also in so einem, er hat auch eine Klappe davor. Das heißt, ich muss noch nicht mal mehr da unten dran, wenn ich jetzt nicht umstellen wollen würde. Also schon ziemlich genial. So, und wenn man jetzt so ein Erlebnis hatte, wow, das funktioniert ja echt alles toll. Und hat dann so ein paar Sachen, wo man mal ins Setup rein möchte und sieht dann, das Gerät hat neben dem Onscreen-Display, was, naja, einfach gehalten ist. Und jetzt, also es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, es war okay.
Puristisch.
Ja, das ist schon schmeichelnd. Aber auf jeden Fall, das Gerät hat halt auch ein Webinterface. Und ich wollte ein paar Einstellungen mal machen, die ein bisschen komplexer waren. Habe mir dann gedacht, das mache ich jetzt nicht hier mit der Fernbedienung. Das ist mir doch ein bisschen zu simpel alles. Ich gehe mal ins Webinterface. Und da ich Bastian dieses Webinterface bisher noch nicht gesehen habe, ich rufe das jetzt mal auf. Ihr seht es natürlich nicht, aber ihr werdet wahrscheinlich an Bastians Kommentaren hören, dass er meine Meinung zu diesem Gerät teilt. Also ich rufe es erstmal auf.
Okay.
Es ist ein schwarzes Bild mit weißer Schrift. Da steht Denon AVR 2313, falls ich jetzt nicht mehr weiß, welches Modell ich habe. Mhm. Und ich habe zwei Zonen. Das ist natürlich schon mal toll. Ne? Ich habe halt die TV-Zone und jetzt kann ich die TV-Zone anmachen. Und jetzt könnte ich hier quasi umstellen, was ich denn sehen möchte. Und okay.
Okay.
Also das Bild ist jetzt schon das Schönste, was das Ding zu bieten hat. Weil jetzt gehe ich mal in die Einstellungen. Also da will ich hier wieder raus. Das fehlt jetzt auch schon. Ich will halt wieder ganz zurück quasi. Ja, ist auch nicht vorgesehen. Nach wie vor nicht irgendwie vorgesehen. Also rufe ich nochmal die Hauptseite auf. Also hier gerade hatte ich jetzt quasi das Bild, wo ich einfach jetzt die Inputs durchschalten könnte und so.
Und irgendwas hast du, glaube ich, gerade eingeschaltet.
Ja, ich habe gerade irgendwas angemacht. Hörst du da hinten jetzt was? Oder?
Nee, aber da
ist okay, ja, grün. Genau. Nee, aber jetzt bin ich in das Setup gegangen. Nach wie vor schwarzes Bild, weiße Schrift, diesmal auch noch ein paar kleine Icons dabei. Aber schon eher so, dass ich es vom iPhone aus bedienen würde, gerade von der Größe der Knöpfe her. Und jetzt gehe ich mal in die Netzwerkeinstellung rein und ey, was zur Hölle, ja?
Ich muss kurz näher an den Bildschirm
ja,
rücken.
Weil das wird, genau, die Schrift ist auch nicht die größte jetzt und es ist einfach jede Menge Input-Forms, pass auf jetzt hier, unheimlich langsam das Ding und es sieht einfach so hässlich aus.
Ja, es ist mehr, ja.
Also
das kann man dann auch vielleicht eher mit der Fernbedienung am Gerät machen.
Also das ist eine Frechheit, dieses Ding hier.
Es ist ja mehr so ein, das ist ja was, was ich mir häufig denke. Ja, ja ich sehe es.
Also, ich habe ein kompletten Bildschirm voller kleiner Inputfelder, wo ich irgendwelche Zahlen eintragen kann.
Das ist für mich dann eher so dieser Typ, entweder ich lasse es oder ich mache es richtig. Und dieses, okay, wir müssen jetzt irgendwie noch ein Webinterface bauen, wir lassen das eben den Azubi machen, ist nicht die beste Option, sondern es sollte dann auch wirklich, wenn ich es mache, dann sollte es auch richtig sein.
Und vor allen Dingen, es funktioniert einfach auch überhaupt nicht richtig. Ich habe es auch einmal geschafft, dass meine Xbox nicht mehr anging, weil sie aus irgendeinem Grund keinem HDMI-Kanal mehr zugeordnet war und am Anfang halt natürlich den Bildschirm erkennen möchte und dann gar nicht mehr anging, bis ich rausgekriegt habe, dass hier irgendwo was schiefgelaufen ist.
Man merkt, du bist jetzt nicht vollends überzeugt.
Nein, ansonsten hat mich das Gerät schon sehr überzeugt, aber das hätten sie sich einfach sparen können. Und naja, aber ich habe, also das ist...
Was ich ja schon, manchmal sind es ja die ganz kleinen Dinge, die einen überzeugen. Da muss man keine 4K-Auflösung oder ähnliches haben. Was mich zum Beispiel überzeugt ist, du hast mir das schon erzählt gehabt, dass du die Option hast, deine Kanäle zu benennen. Dass du sagen kannst, so, wenn ich jetzt HDMI 1 wähle, dann heißt das
Xbox.
PlayStation oder Xbox oder was auch
immer. 1 ist immer die Xbox,
ja, ist schon klar.
2 ist die Wii U. 3, 4, 5 habe ich leer gelassen und 6 ist dann die PlayStation.
Team Xbox, ich weiß. Auf jeden Fall, diese alleine, das sind so ganz kleine Gimmicks. Aber ich finde es halt auch immer total nervig, wenn ich bei mir zu Hause zum Beispiel auf TV, was auch immer, klicken muss, wenn ich von der PlayStation den Ton haben will und dann auf, was weiß ich, DVD oder so, wenn ich von was anderem den Ton haben möchte. Finde ich sehr, sehr angenehm, wenn man das wirklich einfach so frei vergeben kann, wenn ich sagen kann, so, da steht jetzt PS3, da steht jetzt Wii U, da steht jetzt TV, was auch immer, je nachdem, was ich wirklich gerade schaue. Genau,
auf der Fernbedienung steht leider noch was anderes drauf.
Ja gut, aber...
Aber wenn ich auf den Knopf gedrückt habe und am Rädchen drehe, am Receiver, dann steht halt groß auf dem Receiver, was es da gerade ist.
Ja. Ja, das ist... Das sind so kleine Gimmicks, die aber das Leben schöner machen.
Ja. Ja, und auf dem Fernseher steht es halt auch immer auf dem Onscreen-Display. Also das Onscreen-Display ist auch ganz okay. Das Setup-Menü Onscreen ist halt so wie das, nur noch ein bisschen besser. Naja gut, aber auf jeden Fall bin ich begeistert von dem Arc, von dem Klang. Hört sich jetzt nicht viel besser an als vorher. Ich kann jetzt auch Wii U in 5.1 spielen.
Endlich, das ist ja der einzige Grund. Ja, ne?
Ich weiß auch gar nicht, ich hätte anders auch nicht mehr länger leben können. Und das Gerät ist jetzt schwarz und nicht mehr silber. Das ist natürlich auch manchmal schon Kaufgrund genug, wenn alle anderen Geräte schwarz sind.
Aber wie gesagt, so man merkt, glaube ich, auch schon, ne, du wirst jetzt auch andere Kondensatoren und sowas drin haben, wo du dann eine Qualitätssteigerung hörst, ja, vielleicht.
Ja, das ist halt so mit ob man mit den Boxen, ich meine, sind halt Satellitenlautsprecher, ob man da jetzt wirklich so den großen Unterschied hört. Ja. Also es hörte sich vorher gut an, es hört sich jetzt zumindest nicht schlechter an, vielleicht auch hier und da ein bisschen deutlicher.
Fällt mir jetzt übrigens gerade, wo wir über dieses Thema sprechen, noch dazu ein. Ich bin mal gespannt, was wir irgendwann für Receiver sehen werden. Aus dem Grund, dass bei diesem 4K bzw. UHD-TV ist im Standard nämlich auch Ton mit definiert. Da ist einmal das Fernsehen definiert und auch der Ton. Mhm. Und zu UHD-TV bzw. UHDV, Ultra High Definition Video bzw. Ultra High Definition TV, gehört zum Standard 22.2 Ton. Ist irgendwie aufgeteilt. Ich glaube, 9 Lautsprecher müssen oben sein, 10 auf Ohrhöhe und man braucht dann noch die, was weiß ich, 2 Center Speaker oder sowas.
Ist das denn jetzt wirklich ein Standard, der für Home Entertainment vorgesehen ist oder ist das eher so ein digitales Kino?
Das ist dieser Standard, der dann halt draufsteht für den Prospekt, sage ich jetzt mal so. Das ist genau wie beim Fernseher, hast du ja auch, da steht drauf Full HD, wenn er 1080p hat und da steht drauf HD Ready, wenn er 720p hat. Und
oder aber das heißt, dass ich dann auch wirklich, wenn ich einen Film in diesem UHD-TV-Format habe, dann hat er 22.1 Ton.
22.2.
Entschuldigung.
Sollte er dann haben,
ja. Und die sind auch separat, also die beiden Bässe sind dann separat sogar, weil Punkt 2 sonst...
Richtig. Und das ist so die Vorgabe. Das bin ich mal gespannt, was man sich dann demnächst für ein Boxen-Setup zu Hause hinstellen soll. Wenn man... und erstmal, also ich habe keine Lust, die Rückseite mit dem vom AV-Receiver dann angucken, wenn ich da 22 Satelliten anschließen soll.
Ich hatte mir jetzt sogar Bananenstecker gekauft gehabt, um dann rauszufinden, dass sie nicht gepasst haben. Brauchst du zufällig ein paar Bananenstecker?
Nein, derzeit nicht.
Schade.
Also ich würde mir dann, glaube ich, sobald ich so ein 22 wenn ich 22 Satelliten anschließen müsste, das wäre der Moment, wo ich mir so einen Labeler holen würde, um die ganzen Kabel zu labeln.
Weil, ja, doch.
Das ist dann irgendwann doch ein bisschen too much.
Es ist schon mit 5.1 schon nervig, wenn du die abgeklemmt hast. Die.
Ja. Also da ist wirklich bei... Wenn du sagst, du nimmst jeweils immer die zwei Anschlüsse, sind jetzt ja schon 44 Kabel, die so gesehen ankommen. Ne? Also es ist ja, schon ein bisschen viel.
Ich glaube, das wird auch keine Frau mitmachen, weil so viel Kabel, also das muss man schon bei der...
Du hättest einen extrem dicken Kabelkanal, der irgendwo liegt. Ja,
man müsste das schon bei der Planung des Hauses, der Wohnung, wie auch immer.
Und ich bin nicht so überzeugt von Funk.
Nee,
von Funklautsprechern. Das ist... Das wäre ja noch ein gangbarer Weg.
Ja, gut, die brauchen dann aber Strom. Ich meine, da hast du jetzt auch nicht so viel gewonnen, ob du jetzt.
Ja, gut, da brauchst du so einen kleinen Hilfsgenerator, wenn du den Ton betreiben willst. Ja, es stimmt schon. Also, es ist 5.1, ja. Ich finde ja auch dieses 11.1 ganz interessant, wo du fünf Lautsprecher bzw. Satelliten sozusagen auf Ohrhöhe hast und fünf nochmal so unter der Decke. Finde ich auch ganz, ganz gewitzt. Aber wie gesagt, bei 22.2 hört dann wirklich langsam der Spaß auf.
Also ich finde 7.1 ist schon, also
ja,
viel mehr macht jetzt echt keinen Sinn.
Da kann man eher darin investieren, dass man vernünftige Dipole hinten hat und dass man vernünftige Satelliten hat und dass man vernünftigen Bass hat und dass das Setup aus guten Komponenten besteht.
Es kommt sonst auch ein bisschen auf die Quadratmeterzahl des Wohnzimmers vielleicht an. Also,
ja, und generell auch die Aufteilung, ne? Wo das Fenster ist und so. Ne?
Jetzt stell dir mal einfach so in einem normalen Wohnzimmer die 22 Boxen.
Ja, das wäre dann schon...
Das ist schon...
Da okay. Denkt man sich dann auch, das ist mehr so ein Tonstudio oder so.
Ja. Na gut.
Ja, wie gesagt, wir fänden das ja gar nicht schlimm, aber wie gesagt, sobald dann so eine Frau den Raum betritt, oder sagen wir generell ein Nicht-Nerd, ich möchte ja hier nicht...
Es ist ja wenn jetzt eine Antisexismus-Debatte anstoßen.
Nein, ich sage nur, es kann ja auch sein, dass irgendeine Frau der totale Nerd ist und der Kerl reinkommt und sich denkt, what the fuck. Deswegen halte ich das mal unisex.
Gut. Aber spannend, das wusste ich noch nicht. Auch ich habe wieder mal was gelernt.
Ja, das gehört zum UHD-TV-Standard dazu, diese 22.2.
Shocking. So. Ich habe was Neues gekauft.
Du hast Geld ausgegeben, das ist eine totale Überraschung für mich. Was hast du denn gekauft?
Ja, du musst es aber so sehen, wenn ich kein Geld mehr ausgeben würde, dann würde die Volkswirtschaft um, ich weiß nicht wie viel Prozent auf einmal einbrechen. Ja? Ich habe es hier liegen und es ist ein iPod Classic.
Okay.
So, Anwendungsfall, ich kriege morgen meinen neuen Firmenwagen und habe da einen iPod-Anschluss drin. Und hab jetzt keine Lust gehabt, immer per Bluetooth, bla, vom Handy da irgendwie hin zu streamen, sondern das nutze ich dann halt, wenn ich Podcasts höre, weil ich da immer die aktuellen drauf habe, aber wenn ich so meine Musiksammlung einfach durchhören will, dann möchte ich da gerne ein dediziertes Gerät für haben. Und da kamen dann auch die 8 GB-Varianten zum Beispiel, die hätten mir jetzt schon nicht gereicht, Stand heute. Und ich habe halt noch lange nicht alles irgendwie rübergezogen. Ich habe halt die meisten Sachen jetzt mittlerweile auch im Lossless-Format, weil ich mir dann einbilde, dass ich so flexibler bin, weil ich natürlich von da aus in MP3, in AAC, in alles Mögliche konvertieren kann. Mhm. Und auf der anderen Seite dann vielleicht ein bisschen mehr Luft nach oben habe, mal um es dann im Auto zu hören. Oder an irgendwelchen schönen 22.2 Audio-Setups dann demnächst oder so. Deswegen habe ich halt mittlerweile fast alles auf Lossless. Und da ist natürlich dann dieser iPod Classic eigentlich das Gerät, was sich dafür anbietet, weil hat er 160 GB, wenn auch Standard, also normale, klassische HDD, wie auch immer, also eine kleine Festplatte auf jeden Fall drin. Ist natürlich dann das Risiko, dass die irgendwann kaputt geht, aber okay. Aber einfach verdammt, verdammt, verdammt viel Platz. Und es ist ja letztendlich nichts, was ich nur auf dem iPod habe, sondern ich habe ja immer nur eine Kopie meiner Musiksammlung, die ich auch auf dem Rechner habe, drauf. Und dann hat er halt keinen Schnickschnack, braucht er nämlich alles nicht. Ich habe mir den neuen iPod Touch natürlich auch angeguckt. Ich finde ihn natürlich auch ziemlich geil. Ist ja im Prinzip wie ein iPhone ohne Phone.
Genau, ein Ei, sozusagen nur ein Ei.
Ein Ei, genau. aber also das war jetzt schon das Gerät, was meine Bedürfnisse eigentlich am besten so abgedeckt hat. Und natürlich war es dann auch vom Preis her auch eigentlich günstiger im Vergleich zu den anderen. Weil ich hätte mir natürlich sonst mindestens so 64 GB Variante von irgendwas gekauft und da wäre ich eigentlich immer auch über dem Preis gewesen von, ich weiß gar nicht, was hat der denn jetzt gekostet?
Hast du das unten rechts Modell gekauft?
Es gibt da kein unten rechts Modell mehr, es gibt nämlich nur das Modell für 260 €, also 259 €. In schwarz. Und das hat 160 GB, was für 40.000 Songs oder 200 Stunden Videos reicht. Ich stelle mir das besonders cool vor, wenn man 200 Stunden Videos da drauf hat. Das Ding kann aber kein HDMI-Ausgang oder sowas befeuern. Das heißt, ich kann die auf diesem kleinen scheiß Display gucken. Ich glaube, dann würden auch noch mehr als 200 Stunden draufpassen, weil ich eine Auflösung von, weiß ich nicht,
240p.
Genau, wahrscheinlich gerade mal fahre. Aber das Lustige an der Geschichte, außer dass ich mir halt ein dediziertes Gerät für mein Handschuhfach gekauft habe, wo ich jetzt wieder als Freak abgestempelt werden kann, ist die Reaktion des Mitarbeiters in dem Apple Store gewesen, als ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, ich hätte gerne einen iPod Classic in schwarz. Also er hat erstmal gar nicht sofort was gesagt, er hat nur verdutzt geguckt. Dann hat er gesagt, ein iPod Classic? Der wird aber verdammt selten gefragt.
Ja, macht, kann ich ja auch verstehen.
Ne? Ich dann so, ja, ist halt als dediziertes Gerät fürs Auto gedacht. Ach so, okay, ja gut, dafür macht er natürlich Sinn. Also ich glaube, er hätte sonst echt versucht, mir irgendwie von diesem Gerät abzuraten. So, nein,
sind sie des Wahnsinns?
Ja, genau, also, da gibt es ja auch so andere, die können ja viel mehr. Also was wollen sie denn mit dem iPod Classic? Es war halt witzig und er hat es halt wirklich nicht nur einmal gesagt, sondern er hat es, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesagt, dass er verkaufen war echt ganz selten nur. Also es war echt so. Ne? Und das Witzigste war dann noch, als er mir das Gerät dann gegeben hat und die Rechnung gegeben hat, hier ist Ihre Rechnung. Sie haben jetzt auch 14 Tage Zeit. Nicht Sie. Ja, man wird ja geduzt im Apple Store, was ich auch cool finde. Also ne, hast jetzt 14 Tage Zeit, wenn irgendwas mit dem Gerät ist, wenn es doch nicht gefällt oder so, dann kannst du wiederkommen, kannst ihn umtauschen oder auch sogar dein Geld zurückhaben.
Also es tat ihm schon fast leid, es dir zu verkaufen.
Also es war schon so, dass er echt mir noch mal
er hat sich so mehr oder weniger dafür entschuldigt und gesagt, ja, sie können es aber auch jederzeit wieder zurückgeben.
Escape-Plan auch gezeigt.
Ja.
Nee, aber es macht einfach Sinn, weil das Ding wird halt im Handschuhfach eingestöpselt und ich kann es dann vom Radio aus direkt komplett immer bedienen. Und von daher glaube ich schon, dass ich da viel Spaß mit haben werde. Die andere Alternative wäre halt gewesen, das Gerät, was sich automatisch, wenn es irgendwo im WLAN andockt, wieder die neuesten Sachen runterlädt automatisch aus meinem iTunes Match, aber das war mir dann doch zu blöd, weil ich hätte für das rechts unten Modell des iPod Classics, des iPod Touches, ich zeig's dir eben. Das ist ja der alte, wo ist denn der neue? Da ist er doch. Das bezahlt. 419 €.
Das ist etwas mehr, ja.
Für ein iPhone ohne Phone.
Da kriegst du ja schon bald einen kleinen iPad Mini für. Also das oben links.
Ja, ja, da. Pass auf, das ist das Witzige da dran. Das iPad Mini kostet 329. Das ist damit fast 100 € billiger als das Ding. Und ich hätte noch einen Adapter gebraucht, weil ich natürlich den alten iPod-Anschluss im Auto haben werde. Mhm. Hätte ich nochmal für 30 € oder so einen tollen Adapter kaufen müssen. Deswegen war das jetzt schon, glaube ich, die Vernunftsentscheidung. Aber ich fand die Reaktion einfach so witzig im Apple Store.
Eigentlich hast du es ja nur für die Aufkleber gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob da welche bei waren. Warte. Ja, wir sagen ja immer, wir gehen wieder Aufkleber kaufen. Ich habe ja das hehre Ziel, irgendwann mein ganzes Auto, also ich habe gar keinen Apple-Aufkleber auf dem Auto, weil ich das peinlich finde, aber irgendwann habe ich genug Apple-Aufkleber zusammen, um mein ganzes Auto damit zuzuballern. Und dann wird's cool. Also, da sind wieder zwei.
Ja, es ist trotzdem, also es wundert mich nicht, dass du es gekauft hast, aber nachvollziehen kann ich es damit immer noch nicht. Aber okay, nee, ich kann es nachvollziehen, weil du hast ja, glaube ich, nur 8 GB Speicher.
Das iPhone, ja.
Genau, das ist dann zu wenig, wenn du das sprengst. Ja, dann war auf jeden Fall da Nachholbedarf. Ja.
Ich hätte irgendwas kaufen müssen. Alternativ hätte ich mir natürlich ein 64 GB iPhone kaufen können auch. Dann hätte ich aber wieder das Problem mit der Karte gehabt und
ja.
Du kennst das.
Ja.
Das thematisiere ich jetzt besser nicht. Wie gesagt, ich habe meine ganze Musik jetzt auf Lossless. Habe die auch nicht alle direkt immer im ja, ich weiß nicht, irgendwo habe ich, ich habe glaube ich mal früher meine CDs digitalisiert. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Dateien im FLAC-Format gefunden. Was jetzt natürlich erstmal das iTunes nicht mag, sagt natürlich, kenne ich nicht, mache ich nicht. Und da habe ich eine kleine Software-Empfehlung, wenn jemand auch mal sowas hat, dass er von einem Lossless-Format ins andere oder sogar auch von einem Lossless-Format in ein Lossy-Format oder, schlimmste anzunehmende Fall, von einem Lossy-Format in ein Lossy-Format konvertieren muss, also sprich ein MP3 in ein anderes MP3, warum auch immer man das tun möchte, aber wenn man sich das antun muss, gibt es ein ziemlich cooles Tool auf dem Mac. Meine Software-Empfehlungen sind leider immer nur Mac-only, aber gut.
Team Apple.
Gut, auf jeden Fall nennt sich das Tool X-Act, also X-A-C-T, und das steht für X-Audio Compression Toolkit. Ist eine kleine kostenlose App, wo aber dann auch schon alles bei ist, was ich brauche. Also ich ziehe mir das Ding halt einfach in meinen Programmordner und das war's. Und hier kann ich dann einfach per Drag and Drop, also ich habe mehrere Reiter zur Wahl. Was ich natürlich jetzt machen will, ist, ich will encoden von FLAC in Apple Lossless an der Stelle, kann dann einfach per Drag and Drop einen ganzen Ordner da reinziehen. Er listet dann die Dateien auf. Ich glaube, ich habe jetzt gerade keine mehr da. Und kann dann halt eben zwischen verschiedenen Lossless-Formaten hin und her switchen, also vom einen ins andere konvertieren, kann dann auch direkt sagen, lösch die alten Files bitte direkt, wenn du fertig mit konvertieren bist und pack mir die Files in das gleiche Verzeichnis, wo auch die Quelldateien liegen. Also echt ein super Tool und das hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, weil ich eine große Menge an FLAC-Files da hatte, die ich konvertiert habe. Und das war dann auch einer der Momente, wo ich mich gefreut habe, dass ich einen i7 Prozessor drin habe.
Konnte der wieder ein bisschen arbeiten?
Da ging dann auch mal der Lüfter kurz an, ja. Und man, also es war schon echt beeindruckend, was der gemacht hat. Und das Tool kann aber auch noch darüber hinaus eben die AC3-Tags, ID3-Tags editieren und eben hier auch dieser Punkt, dass ich in ein Lossy-Format gehen kann, entweder halt mit MP3, das ist dann über den LAME oder über AAC oder sogar, und da ist es eins der Tools, was ich schon echt richtig früh drin hatte, in Opus. Das ist dieser neue, ominöse Audio-Codec, der bald die Welt besser machen wird. Weil zum Beispiel für Podcasts, also für niedrige Bandbreiten, ist der halt richtig, richtig gut. Und eben nicht so mit diesen komischen Effekten, die jetzt bei MP3 so genommen werden, von wegen, ja, das kann der Mensch eh nicht hören, dann schneiden wir das mal einfach ab, sondern da wesentlich wissenschaftlicher das Ganze oder technischer das Ganze gelöst hat irgendwie. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Tool. Und damit habe ich bei mir alles ins Apple Audio, ins Apple Lossless Format gemacht und dann in mein iTunes reingezogen. Und da habe ich noch eine tolle Einstellung gefunden an der Stelle, weil jetzt habe ich eben alles im Lossless-Format. Jetzt kann ja aber sein, dass ich doch mal mein 8 GB iPhone oder mein 16 GB oder 32 GB iPad mit ein bisschen Musik bespaßen möchte. Und da habe ich die Möglichkeit, wenn ich das Gerät eingesteckt habe und dann in iTunes einfach dieses Gerät in der Übersicht habe, wenn ich es dann anklicke, habe ich auf dieser Summary-Seite direkt einen Menüpunkt, wo ich ein Häkchen machen kann und dann sagen kann, bitte alles, was eine höhere Bandbreite als bla hat, konvertieren. Und dann kann ich dann quasi gerätespezifisch sagen, auch wenn ich in meiner Bibliothek eigentlich nur Lossless-Dinger drin habe, so wie ich so ein Lossless-Ding auf das iPad kopieren will oder auf das iPhone kopieren will, und da will ich nun mal nur 256 KAAC haben oder sowas, dann konvertiert er mir das automatisch. Und so kann man dann eben, weil das macht es ja sonst sehr schwer, wenn man so eine riesen Musikbibliothek hat, die dann irgendwie mal auf mobile Geräte zu kriegen, wenn die Dinger alle fast so groß sind wie die Original-CD. Also das funktioniert echt alles richtig, richtig cool. Und da muss ich dann doch mal eine Lanze an iTunes brechen wieder, dass das so gut funktioniert. Weil iTunes kriegt ja viel Schelte, oftmals auch verdient. Aber das zum Beispiel ist wieder so ein kleines Detail, das ist schon ganz nett, daran zu denken, dass man gerätespezifisch so eine Einstellung da zur Verfügung hat. Das hat mir viel Spaß gemacht. Habe ich auch ein paar Tage mit verbracht, das da alles aufzubauen. Und ich bin auch lange nicht am Ende.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich nicht so der Musiktyp bin. Also ich höre meistens entweder Podcasts oder schaue irgendwas, aber so Musik hören tue ich eigentlich sehr, 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 sehr selten. Deswegen glaube ich aber, dass es trotzdem eine sehr, sehr sinnvolle Funktion ist und es sieht auch wirklich ganz nett aus.
Weil Musik verwalten kann iTunes noch. Wenn es jetzt um die anderen Sachen geht, da wird es dann immer noch ein bisschen krimineller.
Ja, manche Sache tut es nicht so, wie es soll und fängt auf einmal an, witzige Dinge zwischendurch zu tun.
Hm. Deswegen. Es gibt ja schon mal so, dass man sagt, oftmals sitzt das Problem vor dem Computer. Hast du schon mal dran gedacht, dass das da auch der Fall
also, sein könnte? Also wenn Apple es darauf schiebt, dass wenn man bei einem Video sagt, es soll auf den Fernseher gestreamt werden und der streamt nur den Ton und lässt das Video weg, dass wenn Apple dann die Ausrede erfindet, es liegt am User, dann wäre das halt und so.
Du hattest das vom iPhone aus dahin oder vom?
Vom iPhone.
Okay.
Vom iPhone aus gesagt, hier mit AirPlay bitte ans Apple TV und es ging vorher mit jeder Folge und auf einmal bei einer Folge macht er nur noch Ton und das Bild lässt er aber auf dem iPhone. Und irgendwann hat er dann auch sich gar nicht mehr irgendwie connected und selbst nach dreimaligem Starten von Telefon und WLAN und allem wollte er nicht. Also es ist nicht fehlerfrei, das System.
Gut, auch wenn du jetzt die erste Negativerfahrung berichtet hast, aber so, es ist ja eigentlich schon ein Erfolg, dass du überhaupt so ein Gerät besitzt, wenn man deine Skepsis von vor einem Jahr noch...
ja, ich bin Apple skeptisch in der Form, dass ich häufig bei Apple das Gefühl habe, dass die Software und Hardware, die da drin steckt, 80% des Preises ausmachen und 20% des Preises macht dann nochmal aus, dass da ein Apfel drauf gemalt ist. Und halt, dass dieses geschlossene System Vorteile hat, wie jetzt zum Beispiel bei der PlayStation, das geschlossene System Vorteile hat, dass man darauf perfekt optimieren kann. Aber gleichzeitig ist halt, meiner Meinung nach, ist es nicht umsonst so, dass die meisten Spiele, die rauskommen, keine Mac-Version haben oder deutlich später eine Mac-Version kommt. Oder dass halt bei anderer Software, das meistens Mac-spezifische Software ist und es nicht so viel Software gibt, die für beides rauskommt. Weil das sind halt schon so ein bisschen zwei unterschiedliche Welten, womit sich Mac aber dann ja selbst so ein bisschen jetzt ausstellt, aber versucht so die Special Cherry zu sein, die speziell für den Designmenschen oder den Grafiker oder den Architekten oder wen auch immer ist. Es ist so, sie versuchen sich schon ihre eigene kleine Blase zu bauen, was ich nicht so super toll finde. Wenn man Apple-Geräte miteinander verbindet, funktionieren sie meistens wirklich sehr gut. Also ich bin jetzt auch immer noch begeistert von dem Apple TV, was ich gekauft habe. Natürlich hat es letztens ein paar Probleme gegeben, ein paar Fehler gegeben. Die waren aber okay, also gut, andere Software macht auch mal Fehler. Das hat mich jetzt nicht so dramatisch gestört. Aber es wusch halt so ein bisschen dieses Apple-Produkte funktionieren perfekt miteinander, diesen Eindruck weg, sondern es ist so, okay, sie funktionieren gut miteinander, aber da passieren auch immer hin und wieder mal Fehler oder es klappt alles nicht so, wie es soll. Und
gut, ja, Fehlbedienung nicht ausgeschlossen, das stimmt leider.
Fehlbedienung würde die Schuld von dem System nehmen. Ja, nein, das System hat in dem Fall nicht richtig funktioniert und sich aufgehangen.
Naja, klar. Du hattest dir ja auch mein iMac hier mal näher angeschaut vor kurzem. Wie ist denn da der aktuelle Status? Bist du nach wie vor, überlegst du nach wie vor, dir irgendwann mal ein gescheites Desktop-Gerät zu kaufen oder hat sich das erstmal erledigt?
Also ein iMac kann ich mir momentan nicht vorstellen, aus dem Grund, dass ich finde, für die gebotene Technik ist er einfach zu teuer.
Aber er ist dünn.
Ja, er ist dünn.
Aber er ist doch so dünn.
Aber ja, zum Beispiel, was ich schon total nervig finde, alle USB-Anschlüsse hinten. Und was ich ziemlich unintelligent designt finde, dass man jedes Mal hinterkriechen muss, wenn man USB einstecken will oder sich ein Kabel kaufen muss, das nach vorne legen will.
Das musst du dir gar nicht kaufen, das hast du irgendwo dabei. Wo hatte ich das denn dabei? Ich glaube, bei einer Tastatur war es mal dabei.
Hier. Ja, also das ist aber, wie gesagt, dass ich mit einem Verlängerungskabel erstmal meinen USB-Anschluss nach vorne holen muss, um dann daran anzuschließen, finde ich jetzt auch nicht. Also es ist auch mehr so Function follows Form. Das,
also ich finde, mich nervt es natürlich auch immer dann, wenn ich was einstecken muss. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo ich ein Thunderbolt-Display mein eigen nenne, weil der hat noch mal 4 weitere. Das heißt, dann ist weniger mit Umstecken und so. Aber man sieht die Dinger einfach nicht. Das ist halt einfach, ich meine, okay, der Schreibtisch sieht jetzt aus, da kommt es jetzt auf die paar Kabel wahrscheinlich auch nicht an.
So aber wenn ich den jetzt zum Beispiel vor mir sehe, dann hätte man das auch gut machen können, dass der an der Seite oder unten drunter ist oder so. dass man wirklich zumindest direkt von vorne so drankommt, dass man nicht dahinter kriechen muss.
Ja, man braucht ja auch nicht mehr viele Dinge. Du hast eine Bluetooth-Tastatur, normalerweise eine Bluetooth-Maus.
Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jede Woche mehrfach einen USB-Stick benötige. Und damit auch gerade, weil ich ja noch nebenbei bei der IHK bin, dann mal irgendwelche Daten darüber ziehe oder ähnliches. Und da finde ich das einfach super praktisch, wenn ich das so schnell eben einstecken kann. Und da jedes Mal dahinter zu klettern, beziehungsweise jedes Mal da von hinten rumfummeln zu müssen, finde ich ein bisschen nicht so gut. Also es sind kleine Designfehler, also daran scheitert jetzt ein iMac nicht. Aber ich finde einfach für das, was er bietet, ich sag mal 400 bis 600 Euro weniger und es wäre ein Top-Gerät. Aber ich finde, er ist halt einfach wirklich 400 bis 600 Euro zu teuer.
Da musst du dann über einen Studienrabatt kaufen, dann hast du genau die Euro günstiger und dann ist alles gut.
Also was auf jeden Fall überzeugt ist, das Display zum Beispiel, das ist wirklich über jeden Zweifel erhaben.
Obwohl es noch nicht mal Retina-Display ist.
Ja, trotzdem, also wirklich Display-Qualität
das, über jeden Zweifel. Aber das war ja auch, als das vorgestellt wurde, haben ja alle aufgeschrien, kein Retina-Display. Aber also, wenn man sich die Auflösung mal anguckt, dann macht es da überhaupt keinen Sinn, das noch viel weiter nach oben zu treiben.
Ja, wie gesagt, wenn ich überlege, dass ich für 1.500 Euro einen Rechner bekomme, der um einiges leistungsfähiger ist und auch genauso leise ist.
Aber dann, kein Display hat.
Aber kein Display hat. Aber gut, wenn ich überlege, dass ich für die gleiche Leistung 2,6 bezahlen müsste, dann habe ich immerhin knapp 1.100 Euro für einen Monitor zum Ausgeben. Wenn ich mir jetzt einen richtig guten...
Dann holst du dir für 999 das Apple Cinema Display mit HDMI-Anschluss.
Also selbst wenn ich für 500 Euro dann einen richtig guten Monitor kaufe, dann habe ich immer noch 600 Euro gespart. Weswegen ich ja sagte, 400 bis 600 Euro zu teuer.
Nein, das kann ich nicht nachvollziehen und ist auch alles irgendwie, basiert auf falschen Fakten. Gibt es falsche Fakten? Nee.
Es basiert auf falschen Annahmen.
Richtig.
Also wie gesagt, Mac ist, also generell die Apple-Welt ist eine eigene Welt für sich. Ja, wenn man nur Apple-Geräte hat, dann ist das, kann ich das verstehen, dass einen das so ein bisschen reinzieht und sagt, oh, es ist alles so toll, wie das mit Apple funktioniert. Aber es gibt nun mal mehr da draußen als nur Apple. Und wenn man jetzt versucht, Apple dann mit anderen Sachen in Verbindung zu bringen, funktioniert es halt nicht mehr so super toll. Und deswegen muss man sich entscheiden, ob man entweder komplett auf Apple umstellt oder halt Apple nur so als Entertainment benutzt. Ich würde zum Beispiel, was wir dafür Apple spricht, wenn ich mir ein Tablet kaufen würde, würde ich immer nur das iPad nehmen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mir ein Samsung-Tablet zu kaufen oder ähnliches, weil da halte ich sie wieder für absolut führend. Aber wenn es jetzt um mein Haupt-Desktop-Gerät geht, da ist einfach für mich... Ja, da fehlt es mir dann noch ein bisschen an Substanz und an Wert, den ich für mein Geld bekomme.
Das fand ich witzig. Ich war jetzt ja auf den DSAG-Technologietagen und in einigen Vorträgen hat man rausgehört, dass da Menschen wirklich Hoffnung in dieses blöde Surface-Tablet legen. Also, ich weiß nicht, ob die schon mal die Realität gesehen haben oder so. Also
ich muss sagen, Surface ist so ein bisschen... es gibt momentan nur die Lover und die Hater. Es gibt nicht so viele Leute, die es einfach realistisch sehen, sondern es gibt die Leute, die es einfach absolut hassen, wie gerade schon gesagt, oder die Leute, die es absolut loben. Ich glaube, dass es nicht schlecht ist, aber halt noch so dieses, es ist die Version 1.0, mit der jetzt Microsoft auf den Tablet-Markt gestartet ist. Es ist noch weit davon entfernt, ein komplett ausgereiftes Produkt zu sein. Aber es ist halt auch kein absoluter Fehlstart. Also es ist gut, in Ordnung, aber es ist halt weit davon entfernt, die Klasse von einem iPad zu erreichen.
Es hat halt also generell dieses Windows 8, egal ob jetzt auf dem mobilen Telefon oder auf dem Tablet oder auf dem PC, hat halt versucht, so die eierlegende Wollmilchsau zu werden. Und was es geschafft hat, ist, es hat einfach alle Nachteile, die alle drei Geräte haben. Wenn ich sie miteinander kombiniere, dann habe ich alle Nachteile, die diese Geräte haben, miteinander kombiniert. Ich habe zum Beispiel auf meinem Desktop will ich Maus und Tastatur haben. Da will ich nicht, ja gut, ich will vielleicht noch ein Trackpad, also ein Magic Trackpad hier haben von Apple.
Das ist natürlich
halt toll. Aber
weil es ja von Apple.
Nein, weil es halt gut funktioniert und weil ich da tolle Sachen mitmachen kann. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, auf meinem Monitor rumzupatschen. Weil A ist das Ding dann immer schmierig, was mir auf den Sack gehen würde. Und B ist das einfach völlig, völlig umständlich. Ich habe meine Hände in der Grundstellung auf der Tastatur, 10-Finger-Kursus mal gemacht irgendwann. Und so hat man natürlich immer die Hand und tippt dann. Und dann muss man auf einmal sich nach vorne beugen, wenn man entspannt sogar sitzt, um dann aufs Desktop zu kommen. Also um auf den Monitor rumzutatschen. Und es macht halt überhaupt keinen Sinn. Das ist halt in dieser Werbung ganz toll, wo irgendwelche kleinen Kinder darauf rummalen. Okay, aber so als wirklich professioneller Anwender finde ich es totalen Schwachsinn. Dazu kommt ja noch, dass das meistens eben von der Technologie her, dass es überhaupt nicht alles miteinander funktioniert, weil Hard- und Software von unterschiedlichen Leuten. Und es gibt zum Beispiel ja diese eine berühmte Geste, wo ich von außen nach innen ziehen muss. Und die meisten Monitore sind halt nicht wie der iMac so randlos, sondern die haben nochmal einen Kunststoffrahmen drum, der auch so ein bisschen angehoben ist nochmal. Das heißt, ich kann gar nicht von links nach rechts ins Display reinziehen, weil da ein Plastiknupsel im Weg ist.
Ja,
das sind halt so Dinger, wenn es dann noch nicht mal richtig funktioniert, was soll sowas dann? Ja,
das ist ja die Sache mit, das ist Version 1.0. Das ist so.
Und ich habe irgendwann mal, ich habe lange Zeit gedacht, das lag an mir, aber es hat jetzt ein anderer Berater bei einem Kunden hat mir das nochmal bestätigt, dass er das Problem auch hatte, aber die Lösung war halt auch witzig. Auf jeden Fall, ich habe mit der Developer-Preview nicht rausgefunden, wie ich das Gerät ausschalten kann. Ich habe nicht Windows herunterfahren gefunden. Das war natürlich das Erste, was ich gesucht habe, nachdem ich 2 Minuten diese blöden Kacheln gesehen habe. Es ging nicht. Und er hat das gleiche Problem gehabt. Aber das Lustige war, dass seine 12 Jahre alte Tochter ihm sofort gesagt hat, ist doch kein Problem, Papa, hier. Und hat dann da irgendwo hingeklickt und dann ging das Ding aus. Also vielleicht auch einfach nur ein bisschen zu kompliziert gedacht oder sowas. Aber das war so mein erster Eindruck und den habe ich auch seitdem nicht mehr nochmal
das ist nochmal überprüft, ob das noch alles stimmt. Wir sind natürlich jetzt, wenn wir diesen typischen Cycle nehmen von gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, dann sind wir jetzt wieder bei einem schlechten Windows. Das passt schon in die Kategorie rein. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt vom Tablet-Standpunkt her gucke, dann ist das, was wir jetzt dahingelegt haben, solide, in Ordnung. Aber es ist halt kein tolles neues Gerät, was jetzt das iPad in den Schatten stellt.
Sondern ja, aber da ist doch auch dieses, was da halt, also die gleichen Fehler die gleichen Probleme, die ich mit der Windows-Welt eigentlich schon immer habe. Das ist zum Beispiel, dass wenn ich das 16-Gigabyte-Modell kaufe, dass von den 16 Gigabyte 9 Gigabyte Betriebssystem sind.
Ja, das ist...
Ich glaube, es sind nicht 9, aber es ist knapp die Hälfte gewesen, ist
auf jeden Fall ein nicht zu vernachlässigender Anteil.
Weil halt jeder verkackte Druckertreiber, jeder Grafikkartentreiber, jeder was weiß ich was dabei ist. Warum? Das Ding ist eine geschlossene Plattform. Das ist eine Hardware. Da brauche ich genau die Treiber, die dazugehören. Ein iOS ist, glaube ich, 2 Gigabyte groß auf dem iPad. Und was sie ja auch noch haben, ist, es gibt ja, wenn du das Office, was dabei ist, das ist ja auch beim Windows RT-Tablet oder beim Surface RT, was ja das Consumer-Tablet ist, ist ein Office drauf. Okay, wenn ich dieses Office da starte, dann kommt so eine komische, leicht abgespeckte Desktop-Umgebung hoch. Sonst habe ich ja nur diese Kacheln. Und ich kann ja auch für das Surface RT nur Apps in diesen Kacheln entwickeln als Entwickler. So, wenn ich, also nur mit diesem Windows 8 User Interface heißt es. Es hieß ja mal Metro, aber jetzt heißt es ja irgendwie Windows 8 User Interface. Nur wenn ich das Office starte, was schon drauf ist, dann wird so eine komische, minimale Desktop-Umgebung gestartet. Und da ist dann mein Office drin. Also schleppe ich da ja auch irgendwas mit, nur damit das Office von denen darin läuft. Was ja auch wieder entsprechend Speicherplatz braucht. Aber was wohl auch gar nicht so toll funktioniert dann, dieses Office. Also ich meine, ich habe es noch nicht gesehen, aber okay. Aber jetzt kommt ja das Witzigste an der Stelle. Wenn ich mir einen Surface Pro kaufe, weil ich ein Pro-User bin, weil ich ein Business-User bin, weil ich bestimmt ein Office brauche, rate mal, was nicht dabei ist.
Wahrscheinlich Office.
Yay! Also es ist doch schon wieder so, okay, also beim Windows RT geben wir euch ein Office dabei, weil wir wissen, dass ihr es eh nicht braucht.
Gut, also das ist aber so, wie gesagt, für mich ist das was Generelles. Es ist jetzt die Version 1.0, die rausgekommen ist. Beim ersten iPhone oder bei iPhone 4, ich weiß es nicht mehr, konnte man nicht telefonieren, wenn man es in der einen Hand gehalten hat.
Das
war
das iPhone 4 und
das... es gibt jede Iteration von irgendwas,
was raus... für 30 Euro kaufen, dann war das Problem weg.
Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich ein Gerät kaufe und sage, kauft euch einen Bumper dazu, dann funktioniert's. Also das ist,
ja,
geht ums
halt,
Prinzip.
Da wurden halt Minderheiten diskriminiert und es war halt für Rechtshänder ausgelegt.
Ja, es geht einfach, es kann nicht sein, also wenn etwas Neues rauskommt, ist die Chance, dass da ein Fehler integriert ist, sehr groß. Wenn jemand mit einem komplett neuen Produkt auf den Markt geht, in einen Markt, in dem man noch nicht tätig war, ist die Chance noch mal um einiges größer, dass alles nicht so ist, wie es sein soll. Also ich finde, ob Microsoft Tablets es wert sind, benutzt zu werden oder nicht, sollte man vielleicht so in 2 Jahren oder sowas mal überlegen, wenn sie in ihrer 2. Version auf dem Markt sind und aus ihren 1. Fehlern gelernt haben. Also momentan, ich finde es gut, dass sie auch damit in den Markt reingestoßen sind, weil ich finde, Samsung war zum Wegschmeißen und die Apple-Geräte waren top. Aber Apple sollte den Markt auch nicht allein beherrschen, sondern es sollte schon einen 2. Global Player dabei geben. Und wenn Microsoft jetzt es schafft, bei der nächsten Version was Vernünftiges rauszubringen, was wirklich einigermaßen gleichwertig ist, dann, sie werden ja auch aus ihren Fehlern lernen. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich.
Ja, ich habe auch, also ich habe mir auch gewünscht, dass das Ding Bombe wird einfach, ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt jetzt denke, yay, sie haben es verkackt oder so, ja, sondern ich hätte mir wirklich gewünscht, auch weil sie wirklich komplett andere Strategien verfolgt haben als Apple. Das hast du halt gemerkt. Sie haben nicht ein User-Interface gebaut, was jetzt irgendwie Apple kopiert hat, wie Samsung es zum Beispiel tut. Sondern sie haben sich da wirklich eigene Sachen überlegt, was jetzt auch beim neuen BlackBerry zum Beispiel ja so kommt. Das sind einfach mal stellenweise neue Ideen einfach, auf die vorher noch keiner gekommen ist oder was weiß ich, ne? Auf jeden Fall, dass man da nochmal einfach ein bisschen Konkurrenz hat, die natürlich dann für den User am Ende gut ist. Deswegen habe ich mir auch, ich habe echt Hoffnung gehabt in das Ding. Die erste Präsentation, die war schon so ein bisschen peinlich gewesen und das Ding, wie es jetzt dann rausgekommen ist, es ist mir ein bisschen zu teuer, um es mir einfach nur zum Spaß zu kaufen. Ich hatte ja schon mal immer überlegt, mir so ein Nexus 7 zu kaufen, nur um besser auf Android bashen zu können, wenn ich mal irgendwo wieder in so eine Diskussion komme.
Ich habe es mir gekauft, nur damit ich drüber lästern
kann. Ja, genau, ne? Einfach nur, dass man nicht da abgestempelt ist als, ist ja eh keine Ahnung, sondern sich das mal genauer angesehen hat. Aber da ist das Surface mir zu teuer für. Naja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen überhaupt? Ach so, du willst dir ein iPad kaufen.
Du willst dir ein iPad kaufen. Ja, also wenn ich mir ein Tablet kaufe, würde ich mir ein iPad kaufen. Ja, so.
Tu das mal.
Aber da ist momentan, ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Geld für Hardware und alles Mögliche ausgegeben. Da werde ich jetzt Mitte des Jahres vielleicht mal eher so gucken.
Ja.
Und bei Apple hat man ja generell das Problem, ich weiß, du liebst die Art der Präsentation, ich finde die nicht so toll. Bei Apple hat man das Problem, man muss immer erst die nächste Keynote abwarten, bevor man etwas kauft, weil ansonsten kauft man etwas und Apple sagt einem 2 Wochen später, ha, das, was du gerade gekauft hast, ist schon wieder alt.
Nee, die sagen dir, das, was du gerade gekauft hast, ist immer noch toll, aber es gibt was anderes jetzt.
Was allen nochmal 10% besser
ist. Ja, aber das ist auch das Schlimme. Bei der letzten Präsentation haben sie ja zum ersten Mal auch immer, das ist jetzt 10% dünner, irgendwie mal 80% dieses, 70% das und so. Und das war wirklich so. Und alle, die ja das alte habt, euer ist 70% dicker. Und ne, also im Endeffekt, das war schon, und das finde ich auch, fand ich vorher immer gut, dass sie es eben nicht gesagt haben, sondern du hast mehr oder weniger ein paar Features genannt gekriegt, wie zum Beispiel das neue iPhone 4S hatte Siri. Da hat jetzt aber nicht einer immer gesagt, und das alte ist übrigens halb so langsam.
Mhm.
Oder besser gesagt, halb so schnell. Und das war halt noch von der Präsentation her immer ein bisschen besser, weil klar sind die neuen Geräte auch wesentlich schneller und wesentlich leistungsfähiger. Aber es ist bei diesen Geräten halt eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Bei einem Telefon, was macht das für einen großen Unterschied, was das Ding jetzt für einen Prozessor hat?
Bei einem Pad macht es halt schon wieder da den Unterschied, ob du Spiele spielst drauf oder nicht. Wenn du ein Spiel drauf spielst, dann macht es einen Unterschied. Wenn du keine Spiele drauf spielst, dann war das iPad 2 schon schnell genug oder was
auch immer. Ja, wobei die Spiele laufen jetzt ja auf dem iPad 3 nicht, oder auf dem 4er besser gesagt, nicht schneller als auf dem 3er.
Ja, aber Apps starten schneller und
genau, das ist halt so einfach vom ganzen, ne, Multitasking, was es nicht gibt, sondern das App-Switchen geht schneller und so, ja. Aber dann passt es ja bis zur nächsten Keynote. Ach ja.
Wir müssen noch zu unserer, die einzige regelmäßige Kategorie, die wir uns überlegt haben, so langsam kommen, dass wir gesagt haben, was wir aktuell spielen und was wir demnächst noch vorhaben zu spielen.
Was spielst du denn aktuell? Wir haben ja noch gar nicht über Videospiele gesprochen. Also
aktuell, ja, Moment, das ist aber halt die feste Kategorie. Ne?
Also aktuell spiele ich Dead Space 3. Sehr. Ich finde es echt ein gutes Spiel. Das ist ein bisschen anders als die ersten beiden Teile. Fühlt sich aber nicht komplett fremd an. Fühlt sich halt hier und da auch sogar ein bisschen stimmiger an. Ist stellenweise halt schon mehr Shooter als Schocker.
Das war das groß Kritisierte von den Zeitschriften.
Ja, aber ich finde es halt eben noch nicht mal schlecht, weil man muss sich auch einfach mal vorstellen, dieser Typ hat jetzt zweimal die Welt gerettet und ist vielleicht ein bisschen tougher geworden einfach. Und dementsprechend ist man selber auch ein bisschen tougher geworden, wenn man ihn jetzt spielt. Und aber hier und da macht man sich trotzdem noch ins Höschen, weil man sich einfach tierisch erschreckt. Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall okay, ich spiele es wieder auf schwer. Hab mir ja nicht wirklich etwas gekauft aus dem Shop, sondern habe mir nur ein, aber auch nur als Wetterballon, weil ich sehen wollte, wie es funktioniert, ein einziges Booster-Pack für 3 Euro oder so, ich weiß nicht, gekauft, nur um zu gucken, was das ist. Und da waren halt auch jetzt, da sind halt Rohstoffe quasi drin, die man kauft. Weil der große Unterschied zu den ersten beiden Teilen ist, in den ersten beiden Teilen hat man Credits gesammelt und dann gab es einen Shop und in dem Shop konnte man die Sachen kaufen. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil du bist auf irgendeiner verlassenen Raumstation und es gibt da einen Automaten, wo du auch immer schön die Credits reinsteckst, die du bei irgendwelchen Monstern gefunden hast. Also das war eigentlich Schwachsinn designmäßig und das ist jetzt hier wesentlich schlüssiger, weil es gibt nur noch eine Anzugstation, wo du halt einen Anzug, den du aber vorher als Muster gefunden haben musst oder dir im Store gekauft hast oder als exklusiven Content von der Limited Edition hattest. Das heißt, da kannst du deinen Anzug umziehen. Und es gibt eine Werkbank. Und an dieser Werkbank kannst du alles bauen. Kannst du Munition bauen, kannst du Medipacks bauen, kannst du deine Waffen modifizieren und sowas. Und diese Rohstoffe, die du dafür brauchst, die findest du halt überall, liegen irgendwo rum. Und wenn Gegner getötet werden, verlieren die. Und es gibt so kleine Suchroboter, die du hast, die kannst du irgendwo absetzen und die sammeln dann quasi Rohstoffe für dich. Und sind dann nach einer Viertelstunde oder so sind die dann fertig. Und dann sagt er, ping, ich bin fertig. Und an der nächsten Werkbank, das ist dann auch ein bisschen unrealistisch, weil egal an welcher Werkbank, hat er dann angedockt. Und da kriegst du dann eben den Bot wieder und die Rohstoffe, die er gesammelt hat. Aber es fühlt sich eigentlich doch einfach realistischer an dadurch. Und ja, ist ein echt richtig solider Shooter, gute Story. Bisschen mehr Story als vorher, finde ich noch sogar. Also ein Top-Spiel. Und ich habe durchgespielt im Hotel vor 2 Wochen Black Ops 2. Ich habe es in 2 Tagen durchgespielt, aber nicht, weil es mich so gefesselt hat, sondern weil es halt einfach ein super stumpfer Shooter ist.
So wie ich schon meinte, so The Expendables als Videospiel.
Richtig.
Ne? Also stumpf, bumm, krach.
Ja, und auch so Zukunftskriegsspiele, bla, sind irgendwie noch komischer als World War II Dinger zu spielen. Also das ist einfach, nee, das war irgendwie nix. Aber hat, glaube ich, wobei Kritiken waren da ja bombastisch für, ne? Also
ist ja wie bei jedem Call of Duty und AAA. Das ist immer, ne, ja, hier alles toll, ja. Hurra.
Also wenn ich die beiden jetzt miteinander vergleichen würde, würde ich halt schon so, oder Schulnoten, würde ich halt Black Ops befriedigend. Aber befriedigend ist halt schon ein Spiel, was man spielen kann. Also das ist jetzt schon, ich habe es jetzt nicht bereut, also befriedigend heißt dann vielleicht auch mal ausleihen oder so wie ich jetzt
warten,
auch.
Warten, bis es als Budget rauskommt oder so.
Budget, genau. Ich habe es auch ein bisschen günstiger gekriegt schon. Ja. Ne? Und Dead Space 3 habe ich mir auch sofort jetzt zum Launch gekauft und auch noch mal einmal Geld eingeworfen, weil es echt gut ist. Und da würde ich schon doch sagen, es ist so eine 2 plus oder so sogar. Ne? Wobei eine 1 dann aber auch schon echt ein Spiel ist, was mich richtig, also Darksiders, der erste Teil oder sowas. Einfach ein Spiel, was dich auch überrascht, wo du halt auch echt sagst, das ist jetzt, na, also
was deutlich über Erwartung.
Genau.
Ja.
So. Und ich glaube, das war's.
Irgendwas, was spielst du? Erstmal, was war das Spiel? Okay. Assassin's Creed 2 spiele ich momentan weiter. Bin jetzt so bei 66%, würde ich sagen. Und
brandaktueller Titel.
Ja, es ist. Ich habe ja versuche ja gerade aufzuholen, weil ich Assassin's Creed 3 gerne spielen wollte. Und deswegen spiele ich jetzt den zweiten Teil noch dann zu Ende durch. Ich bin da jetzt so, würde ich sagen, ungefähr bei 66%. Ist ziemlich cool. Also gefällt mir echt sehr, sehr gut. Das Spiel ist nicht so repetitiv wie der erste Teil. Schon allein, da man in wirklich vielen, also 3 unterschiedlichen Städten unterwegs ist, zwischendurch so eine Villa hat, die man ausbauen kann, wo man so gesehen den Hof davor mit Geschäften füllen kann und restaurieren kann und dann Einnahmen aus seiner eigenen Stadt sozusagen hat. Was aber alles kann, nichts muss ist. Also man kann das auch komplett ignorieren und einfach so weiterspielen. Das macht halt nur so ein paar Vorteile dadurch, dass man ein bisschen mehr Kohle reinkriegt. Ist wirklich ganz cool gemacht. Und ja, die Story ist auch ganz nett dahinter. Man ist die ganze Zeit mit so einem, wie heißt es, mit Leonardo da Vinci unterwegs. Also der ist auch dabei. Und ist wirklich ein ganz nettes Spiel. Dann habe ich noch im Hotel jetzt nebenbei Medal of Honor Warfighter durchgespielt. Das ist ja der aktuelle Teil und auch letzte Teil von Medal of Honor. Sie haben, glaube ich, gesagt, dass sie die Serie nicht mehr fortführen werden.
Wie, nach 56 Teilen ist schon Schluss?
Oder dass sie zumindest jetzt momentan erstmal nicht mehr entwickelt. Ich weiß es nicht. Okay. Aber jetzt vorbei. Auf jeden Fall.
Nee, wobei Medal of Honor gab es gar nicht so viel. Es waren, glaube ich, nur 4 oder 5.
Ich weiß es nicht mehr. Nee,
also im Vergleich zu Call of Duty war das
harmlos. Das erste war Allied Assault von Medal of Honor. Das war richtig gut. Aber jetzt Warfighter war in Ordnung. Also, ja, war okay. Ich glaube, ich habe irgendwie so zwischen 6 und 10 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. War so ein bisschen, ja, zwischendurch waren immer so Videoschnipsel, also spielte immer, du hast Missionen gespielt und zwischendurch Videoschnipsel gehabt, die aber in zu Hause in Amerika gespielt haben, sag ich jetzt mal, wo man dann gesehen hat, wie er mit seiner Frau und seinem Kind beim Essen saßen und sich freuten oder so und war halt, ja, ein bisschen strange. Auch die Missionen, die man da gespielt hat, man wusste jetzt nicht, laufen die parallel zu dem ab? Also ist das so, dass er zwischendurch zu Hause ist und jetzt wieder in der Mission ist? Oder ist das so, dass die Missionen alle in der Vergangenheit spielen oder jetzt zu Hause ist? Oder andersrum? Er ist jetzt zu Hause, die Missionen kommen erst noch. War halt so ein bisschen undurchsichtig. Und was ich sehr zum Schmunzeln fand, war, dass dort immer bei jeder Mission, die man gestartet hat, stand unten links, man ist jetzt hier auf den Philippinen oder wo auch immer oder in Dubai oder wo auch immer und dann darunter, diese Mission basiert auf realen Begebenheiten. Und wenn man diese Mission dann spielt und halt diese Tonnen von Terroristen niedermäht und zwischendurch ständig hier ein Hubschrauber explodiert und da ein Hochhaus einstürzt oder so, und dann denkt man sich so, das ist aber dann schon Realität 3.0 oder so. Oder das ist, das basiert, sollte wirklich ganz, ganz weit gefasst sein. So, das ist, ich spiele eine Mission in den Philippinen, wo ich gesamte Häuser hochsprenge und sowas. Und das basiert auf realen Begebenheiten, weil mal ein Amerikaner auf den Philippinen war.
Das habe ich gerade auch gedacht, oder? So, weil es Amerikaner gibt oder ja, so.
Ja, irgendwie so. Also, es ist schon, glaube ich, sehr, sehr weit hergeholt. Aber ohne zu spoilern, am Ende kommt dann auch nochmal so ein Kommentar von einer dieser Personen, die im Spiel eine wichtige Rolle spielen, was dann, glaube ich, aber auf einer realen Person basiert. Und ja, also ich glaube schon, dass ein bisschen was Reales mit drin ist, aber halt das Ganze dann amped mit vierfacher Expendables-Krachbumm-Faktor. Ja, das habe ich jetzt zuletzt durchgespielt. Jetzt überlege ich, was ich als nächstes auf der Xbox spielen werde. Ich denke mal, es wird Halo 3 sein, was ich jetzt als nächstes dann starten werde. Und wie gesagt, Assassin's Creed spiele ich auf der PlayStation noch jetzt zu Ende durch. Und um dann noch zu dem Teil zu kommen, was als nächstes erwartet wird oder wo ich mich am meisten drauf freue, ist, kommt, wie vielten haben wir heute?
Den dritten.
Übermorgen raus. Der nächste Teil von Tomb Raider. Habe ich schon einiges gesehen. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich bin auch ein großer Fan der Uncharted-Serie. Und das ist ja vom Spielprinzip her sehr nah dran. Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, gefiel mir wirklich sehr, sehr gut. Ist ja ein Relaunch der Serie, was nochmal die junge Lara zeigt, bevor sie zu dem zu der Amazone wurde, die durch die Tombs raidet, um sozusagen. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Kritiken sind Mittelmaß, ich glaube so immer 8,5 oder irgendwie so im Rahmen von ja, Mitte bis Ende 80. Passt also auch ganz gut. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt auch relativ bald mir dann besorgen und auch zügig durchspielen. Gibt es irgendwas, worauf du wartest oder wo du dich...
Ich muss gerade mal einmal kurz leuern, was in welcher Reihenfolge die jetzt rauskommen. Ich glaube, das nächste ist erst hier das neue Gears of War, auf das ich mich freue. Das kommt ja, glaube ich, auch.
Und wahrscheinlich Bioshock Infinite.
Ja. Ich glaube, Gears of War kommt aber vorher. Gears of War kommt am 22.03. Mhm. Und Infinite kommt erst im April oder so, ne?
Nee, ich meine auch März, aber Ende März, glaube ich eher.
Oh, das kommt am 26. Also habe ich dann genau 3 Tage Zeit, das durchzuspielen. Könnte interessant werden.
Ja, das Interessante bei Bioshock finde ich ja, dass das jetzt so ein kompletter Weltenwechsel ist. Vorher war es ja beides mal unter Wasser.
Ja.
Im Rapture hieß das ja, glaube ich, oder so.
Genau.
Und jetzt ist ja in dieser Wolkenstadt, wo ich gar nicht genau weiß, wie die heißt, was komplett anderes ist. Und wo ich auch, ich finde so viele Details, die ich bis jetzt davon schon gesehen habe, so interessant, irgendwie dieses, dass das Ding ja 1912 oder sowas wohl gestartet sein soll, diese Wolkenstadt. Und dann aber zwischendurch kommst du an einem Kino vorbei und dann sind da so, steht da so, dass da jetzt gerade Revenge of the Jedis läuft. Und das ist ja der ursprüngliche Titel gewesen, wie das Imperium schlägt zurück heißen sollte. Aber da haben sie dann gesagt, ja, Jedis nehmen keine Rache, deswegen können sie es halt nicht die Jedis schlagen zurück nennen, dann ist das Imperium schlägt zurück. Und solche kleinen Details fand ich halt sehr, sehr lustig, dass das halt, weil das ja Events sind, die nachdem das Ding da oben in den Wolken verschwunden ist, irgendwie stattgefunden haben. Und dieser surreale, reale Bezug, sag ich jetzt mal, das finde ich schon ganz interessant. Also bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, Bioshock fand ich auch beide Teile richtig cool. Also,
den ersten habe ich durchgespielt, den zweiten glaube ich so bis zur Hälfte.
Ich fand den zweiten aber nochmal deutlich besser als den ersten sogar. Also mir hat der schon ordentlich Spaß gemacht. Vor allem die Missionen, in denen du einen Big Daddy gespielt hast. Die waren, oder waren die beim ersten auch schon dabei? Nee,
ich glaube Ich glaube, du hast einmal kurz bis zum ersten Teil in so einen Anzug geschlüpft, aber nur ganz, ganz kurz. Ja,
also ist richtig cool gewesen. Ja, ich werde noch versuchen, den dritten Uncharted-Teil durchzuspielen, wenn ich das Dead Space durch habe. Wobei das sind ja auf der Xbox natürlich 2 DVDs. Und ich habe mich schon so gefreut, als hier kam Disc 2 einlegen, weil ich gedacht habe, okay, dann hast du schon mal mindestens die Hälfte und meistens ist auf der zweiten Disc auch der Multiplayer-Content drauf gewesen, weswegen die zweite Disc kürzer war als die erste. Und dann habe ich also von der Story her gedacht, da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel kommen und du musst eigentlich durch sein. Dann habe ich gesehen, nachdem ich echt schon 14 Stunden gespielt habe mittlerweile, dass ich gerade mal irgendwie ein paar 50% hätte. Und ich auch nur gedacht habe, oh nee, bitte nicht. Aber ich habe auch noch die Hoffnung, es gibt sehr viele Nebenmissionen. Optionale Nebenmissionen. Rate, was ich mit denen gemacht habe.
Liegen gelassen.
Richtig. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich halt bei 80% oder so dann auch wirklich schon durch bin. Weil wenn ich jetzt noch mal über 10 Stunden spielen soll, dann wird es vielleicht meine Wertung noch mal nach unten korrigieren, weil es kann jetzt gerade schon nicht mehr viel Neues kommen. Wobei ich das dann auch schon cool fand, wenn nach 50% des Spiels plötzlich gesagt wird, ach ja, übrigens, wenn du zweimal den linken Trigger-Button drückst, machst du eine Rolle vorwärts, wo ich echt so gedacht habe, warum hat mir das nicht die vorherigen 50% einer mal? Weil es gibt schon so ein paar neue Steuerungselemente in dem Spiel. Du kannst dich jetzt ducken und du kannst eine Rolle machen. Und auf das Ducken wurdest du schon im ersten Level hingewiesen. Geh da hinten in Deckung. Und dann stand jetzt rechten Stick runterdrücken, um in Deckung zu gehen. Aber mit dieser Rolle, das fand ich jetzt ziemlich überraschend, dass das irgendwann noch mal im Spiel dann erwähnt wurde. Ich glaube, in der Situation brauchtest du es einfach das erste Mal wirklich. Aber es ist ja immer nicht so schlecht, wenn du irgendwo eine Rolle wegmachen kannst, wenn du gerade da in der Klemme bist. Nee, aber und dann hoffe ich, dass ich dann auf jeden Fall zu Judgment fertig sein werde. Aber wir müssen ja vorher auch eigentlich noch Aliens.
Colonial Marines.
Colonial Marines spielen.
Die Empfehlung von dem Herrn.
Die Nicht-Empfehlung, sondern einfach nur, hey Leute, hatte
doch gesagt, ja, lass uns das verkaufen.
Was wir gut online Koop alle zusammen spielen können. Sollen wir das nicht mal kaufen? Fragezeichen. Ich habe noch keine Wertung darüber gesehen. Ausrufezeichen.
Das hast du nicht gesagt. Es kam nur, ich bestell das dann mal.
Ja, ja.
Und dann danach ist das jetzt überall so als Paradebeispiel für, wie schlecht man doch etwas machen kann.
Ja, ich bin ja davon überzeugt, weil wir jetzt mit so niedrigen Erwartungen in das Spiel gehen, dass wir komplett begeistert sein werden.
Bestimmt. Wird ein 90er-Wertung für uns.
Auf 90% von dem, was wir erwartet haben, was dann 90% von, das wird ganz schlecht. Das wäre ja dann noch mal schlechter. Nein. Hast du das schon mal reingetan?
Nein.
Ich auch noch nicht. Ich habe mich nicht getraut.
Ich habe es schon installiert.
Das ich noch nicht mal. Ich habe mich bisher geweigert, das reinzutun.
Installiert habe ich es.
Doch, installiert habe ich es, glaube ich, sogar auch. Aber ich habe es nicht gestartet. Weil
ich habe es auch nicht gestartet.
Ich hab zu große Angst.
Wollte ich mir nicht geben.
Ja. Das wir müssen irgendwann werden wir alle zusammen erleben.
Ja.
So. Sonst noch irgendwas?
Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ziemlich viel Material hier aufgenommen, würde ich sagen.
Ich gucke mal, ob wir überhaupt aufgenommen haben.
Das hoffe ich doch. Wir sind schon bei 2,5 Stunden.
Ja, das ist ein guter Schnitt.
Ich denke mal so für die erste Folge.
Nächstes Mal dann ein bisschen weniger PlayStation 4, dann schaffen wir es auch in einer Stunde.
Ja, es war jetzt einfach aktuelles Event, ne?
Ja, ja. Und wie gesagt, das haben viele früher darüber berichtet.
Aber keiner so ausgedehnt.
Aber kaum einer so ausgedehnt, ja. Ja, dann, falls jemand bis hierhin gehört hat, danke fürs Durchhalten. Mir hat Spaß gemacht.
Mir auch. Und ich bin schon sehr, freue mich schon sehr auf die nächste Folge.
Richtig, so. Wir haben so 2-3 Wochen Rhythmus irgendwie
geplant. Ja, irgendwie haben, ne? So, genau.
Weil wir halt irgendwann auf jeden Fall irgendwann müssen wir eine ungerade Pause machen, weil wir sind nämlich heute an einem Tag, wo Mario Kindertag hat.
Genau.
Deswegen kann er nicht dabei sein. So, tschüss.
Tschüss.